herzlich willkommen beim Popkulturfunk.
Ernste Gespräche über lustige Themen.
Und andersrum.
Berliner Geschichte hat ziemlich blöd angefangen, weil vor 1000 Jahren war das hier alles mal tiefster Sumpf. Hier wollte auch kein Schwein wohnen. Am Rand von dem Sumpf gab es eine Menge kleiner slawischer Siedlungen, Stadtteile, die mit OW, AU oder ICK geendet haben. Spandau, Köpenick, Teltow, Pankow und so weiter. Aber im Zentrum Sumpf. Und wer will da wohnen? Die Deutschen. Sagen, oh, ist dit ein schöner Sumpf. Komm, wir bleiben hier. Und gründen einen kleinen Fischerort namens Köln. C-Ö-L-L-N geschrieben, hat nichts mit dem Köln am Rhein zu tun, kommt von dem alten indoeuropäischen Wort Kollen und bedeutet trockener Hügel im Sumpfgebiet. Das Wort gibt's auch im Französischen oder Italienischen, Colline oder Colina. Könnt ihr euch an den Schiedsrichter erinnern? Pierluigi Colina, der Glatzkopf mit den großen Augen? Den sein Name bedeutet kleines trockenes Hügelchen. Wie passt? Ein paar Jahre später kommen noch mehr Deutsche her, sagen, oh, das ist aber ein schöner Sumpf. Wir wollen hier auch wohnen, ne? Und machen das ein bisschen besser. Und gründen genau gegenüber, wo heute das Nikolaiviertel ist, gründen sie eine Stadt. Haben aber keinen Namen dafür. Also fragen sie die Slawen, Mensch, wie nennt ihr die tolle Ecke hier? Und die sagen, wir nennen das Berl, B-R-L geschrieben. Das ist das alt-westslawische Wort für Sumpf. Also Berlin bedeutet Sumpf. Das ist der beschissenste Ort für eine Großstadt. Deswegen können wir auch nicht hochbauen. Deswegen ist unterm Fernsehturm nochmal die doppelte Masse vom Fernsehturm. Sonst wäre er damals umgefallen, wir hätten einen Fahrstuhl im Westen gehabt. Ne? Macht alles Sinn. Ja?
Hallo, liebe Menschen. Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Popkulturfunks. Was ihr gerade gehört habt, ist ein Ausschnitt aus einem schon etwas älteren Programm des Berliner Comedians Stefan Danziger. Der hat lange als Stadtführer gearbeitet und kann Berliner Geschichte so erzählen, dass man es garantiert nie wieder vergisst. Ich fand das zum Start in die Folge über Berlin eine perfekte Ausgangslage. Und mit wem spricht man am besten über Berlin? Richtig, natürlich mit einem Zugezogenen, was im Übrigen schon lange für die Mehrheit der BerlinerInnen gilt. Zu Gast ist diesmal Vinson, Musiker, Fotograf, Musikjournalist und seit fast 30 Jahren Berliner. Im Gegensatz zu meiner bescheidenen Schlagzahl könnt ihr Vinsons Podcast über neue Musik jede Woche hören. Dazu später noch ein bisschen mehr. Vinson und ich sind außerdem aus der gleichen Ecke bei Frankfurt und haben quasi einen Teil unserer Jugend in den gleichen Clubs und Cliquen verbracht. Und jetzt geht's los. So, Countdown ist durch. Ich begrüße im Funkhaus im Berliner Sumpf, um gleich mal bei diesem Bild zu bleiben, Vinson.
Herzlichen guten Tag.
Nicht, dass einer denkt, das wird hier ein Fußball-Podcast, aber ich habe trotzdem Fußball-Einstieg gewählt, weil wir ja kurz vor dem Pokalfinale in Berlin stehen. Und ich weiß nicht, wie viel Fußballfan in dir steckt, aber du kennst zumindest den Schlachtruf Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin.
Den kennt man
jetzt
ja.
Stell dir vor, es wäre Bonn.
Mhm. Bonn, Bonn, wir fahren nach Bonn. Klingt irgendwie auch geil, finde ich.
Findest du?
Ja, irgendwie schon. Ich weiß auch nicht, was mit den Fußballfans, ob die dann wirklich, ob das für die relevant ist, wie die Stadt um das Stadion herum aussieht. Weißt du, wenn dein Lieblingsverein spielt?
Das ist denen, glaube ich, völlig wurscht. Ich wollte eigentlich wirklich nur darauf hinaus, als ich darüber nachdachte, okay, es funktioniert als Schlachtruf halt perfekt.
Ja.
Aber mit Bonn funktioniert das einfach nicht als Schlachtruf. Oder mit, keine Ahnung, Köln, Hamburg, Frankfurt würde es auch nicht gut funktionieren. Und ich
ja, dann
hätte
halt
das Finale auch gerne in Frankfurt. So ist nicht.
Ja, dann musst du halt, wir kommen nach Bonn oder so.
Das heißt,
die Fußballfans hätten sich da was einfallen lassen, glaube ich.
Ja, gut, die sind ja kreativ. Das wäre wahrscheinlich auch denkbar.
Ja.
Genug Fußball.
Städteranking.
Ich habe gesehen, im Städteranking 2025 ist Berlin immerhin auf einem ehrenvollen 9. Platz, also sprich Top 10. Ich glaube, als einzige deutsche Stadt, wenn ich mich nicht verschaut habe. Vor Barcelona und hinter Dubai. Was ich daran interessant fand, war, dass vor allen Dingen wohl die kulturelle Vielfalt von Berlin da herausgehoben wurde. Und in meinem Kopf ist Berlin im Moment, wenn es um das Stichwort Kultur geht, eher so verbunden mit Einsparen, Einsparen, Einsparen. Kommt das bei dir irgendwo an, so dieses Thema?
Ich glaube, im direkten Vergleich mit anderen Städten ist Berlin natürlich noch relativ weit vorne, was das kulturelle Angebot angeht. Hier spielen alle Bands, die es auf der Welt gibt, die kommen hierher. Die Theaterregisseure und Intendantinnen sagen, ja, wenn man da mal irgendwie in dieser Stadt mal was auf die Beine stellen könnte, super. Es gibt eine lebendige Kunstszene, es gibt auch immer noch so eine Off-Theaterszene und so weiter und so fort. Aber im Vergleich zu den vergangenen Jahren und Jahrzehnten ist es natürlich viel, viel weniger geworden. Das hängt jetzt gar nicht mehr so direkt, finde ich, mit so Kürzungen zusammen. Im Kulturbereich, wobei das für manche Gewerke wahrscheinlich zutrifft, sondern es hat eher damit zu tun, dass Berlin einfach immer teurer wird. Als ich hierher gezogen bin 1996, 97, hast du für einen Appel und eine Bude gekriegt und konntest quasi mit 2 Kneipenschichten pro Monat irgendwie dein Leben finanzieren und an 28 Tagen des Monats Kunst machen, Musik oder irgendwas. Und diese Freiräume werden halt immer weniger, beziehungsweise existieren eigentlich nicht mehr. Man muss, wenn man sich eine Bude mietet, so viel Geld auftreiben jeden Monat, dass keine Zeit bleibt, um sich irgendwie mit Kunst zu beschäftigen. Da musst du dann halt deinen Bankjob durchziehen sozusagen oder auch nach der Uni eben direkt in die nächste Firma rein und da Kohle machen. Und das hat sich durchaus bemerkbar gemacht, finde ich. Also auch wenn man sich in Kneipen rumtreibt, dann ist das mittlerweile in dieser Kneipe, auch wenn sie in Kreuzberg oder so ist, einfach der Durchschnitt der bundesrepublikanischen Bevölkerung. Der eine ist Lehrer, der andere arbeitet beim Fernsehen. Der dritte ist, keine Ahnung, vielleicht sogar verbeamteter oder verbeamtetes Mitglied im Senat oder so. Und früher gab es Kneipen in Kreuzberg, da waren nur Künstler und Musiker drin. Also gab es keine Ausnahme. Das waren alles Freaks. Und das sehe ich nicht mehr. Und das weiß ich nicht, ob das so einen direkten Einfluss schon hat, dass man den jetzt schon spürt. Weil für mich ist ja eher so eine anekdotische Evidenz. Aber ich habe schon das Gefühl, dass das viel, viel weniger geworden ist. Wir telefonieren jetzt auch gerade mit per Videosoftware miteinander und ich bin im Gold. Das ist ja der Laden, den wir nutzen für unseren Podcast. Und den können wir uns auch nur leisten, weil einer von uns dreien, der im Mietvertrag steht, das Ding hier seit 20 Jahren quasi gemietet hat, wir den Hausbesitzer kennen und insofern noch einen Betrag hier leisten müssen, der leistbar eben auch ist. Aber diese Räume gibt's fast nicht mehr. Da ist überall dann doch schon der Kapitalismus eingezogen in die Stadt, die vor ein paar Jahren eben noch so arm, aber sexy war. Das ist langsam nicht mehr die treffende Bezeichnung für diese Stadt, glaube ich.
Ja, aber was du sagst, erklärt mir jetzt natürlich so ein bisschen hier diese Städte-Ranking-Thematik. Natürlich ist, wenn du von außen drauf guckst, genau das, was du sagst, das sehe ich ja auch. Große Bands kommen eher nach Berlin, aber sie kommen nicht mehr unbedingt zum Beispiel hier nach Frankfurt. Was mich jedes Mal fürchterlich ärgert, wenn es eine Band gibt, also gerade von den großen amerikanischen Bands, die nicht so oft kommen, die kommen, früher wären die in die Frankfurter Festhalle gekommen. Das ist passiert nicht mehr, die kommen eher nach Berlin. Insofern ist natürlich das, was du von außen siehst, wenn du eine Stadt rankst, international gesehen, würde man das wahrscheinlich hervorheben. Ja, dann kommt man durchaus nach Berlin.
Ja. Total, ja. Und ich meine, wenn man es jetzt von innen anfängt zu ranken, dann wird es halt schon wieder ein bisschen übler, jetzt auch gerade mit dem neuen Senat, mit dem CDU-geführten Senat, dann hängen hier überall Plakate in der Stadt, wo draufsteht, Autos verbieten, verboten und so, wo man, also wo es dann darum geht, dass man eben nicht möchte, dass Autos aus der Innenstadt vertrieben werden, beziehungsweise verbannt werden, wo es ja auch nicht darum geht, dass man Autos verbietet. Also es ist dann auch schon so AfD-Niveau, finde ich, so ein bisschen, alles so krass simplifiziert. Und seit irgendwie Wegner hier den Bürgermeistersessel besetzt hat, habe ich wirklich das Gefühl, dass Berlin auch alles daran tut, sozusagen ein großes Dorf zu bleiben oder wieder zu werden. Also nicht dieses klassische Großstadtding, dass kleine Dörfer zusammenfinden und dann eine Großstadt bilden und man verbindet sich auch mit dem Nachbardorf und man wird irgendwie so auch weltoffener oder so. Das ist in Berlin über Jahrzehnte passiert, auch nach der Wende verstärkt. Und jetzt hat man aber das Gefühl, dass alle sich Mühe geben, dass Berlin so wieder ein Dorf wird. Dass man auf keinen Fall so ein schönes Verkehrskonzept wie Paris hinkriegt. Das wäre ja schrecklich, wenn in der Innenstadt Fahrräder fahren würden, ohne dass man sich in Lebensgefahr begibt. Das wäre ja schrecklich für die Stadt. Und das sind so Sachen, die jetzt vom internen Ranking her vielleicht auch dazu führen, dass die Stadt Berlin so nicht mehr ganz so hoch gewertet wird, vielleicht wie vor einigen Jahren noch. Unter dem rot-rot-grünen Senat, da will ich jetzt auch nicht zu parteiisch werden, aber da ist aus meiner Sicht viel, viel mehr passiert. Also da waren dann plötzlich während der Corona-Zeit Fahrradwege eben plötzlich da, wirklich so Pop-up-Fahrradwege. Und es sind Dinge passiert, auch in der kulturellen Förderung, damals mit Klaus Lederer noch, wo du gemerkt hast, oh, ein paar Leute aus meinem entfernteren Bekanntenkreis haben so einen Kulturort, konnten sich den aber nicht mehr leisten. Und dann kam quasi Klaus Lederer mit einer Delegation vorbei und hat gesagt, doch, kannst du dir noch leisten. Hier ist die Kohle. Bezahl mir die halt irgendwann zurück, so, wenn du kannst. Das waren schon andere Zeiten, finde ich. Und also, ja, für mich selber ist Berlin jetzt auch nicht mehr so sexy, wie es damals war. Und das liegt nicht nur daran, dass ich älter geworden bin und dieses kulturelle Angebot nicht mehr ständig nutze und so, sondern es liegt auch daran, dass es wirklich eine andere Stadt geworden ist, die anderen Städten eben auch mehr ähnelt. Also es ist einfach, Berlin ist in manchen Ecken jetzt viel mehr wie Frankfurt oder München oder Hannover oder so, was halt früher nicht so war.
Ja, ein bekannter Frankfurter Dichter hat mal gesagt, Friedrich Stolze, die Deutschen können nur Klein-Krehwinkel oder Groß-Krehwinkel. Richtig. Was ich durchaus ganz treffend finde. Apropos Kultur, ich habe noch mal so ein bisschen auch nachgelesen, was es so an Kulturaktionen, vielleicht an spannenden auch mal in der Vergangenheit gegeben hat. Und 1995 hat ja das Künstlerpaar Christo und Jean-Claude den Reichstag verhüllt. Ja. Mir war gar nicht so klar, dass das war super lange geplant. Nämlich 1971 haben die damit angefangen. Da wäre das ja undenkbar gewesen, weil halt noch Ost-Berlin, ne?
Ja,
und,
krass.
Und beziehungsweise einfach geteilte Stadt. Und dann haben sie es 95 realisiert. Da war der Deutsche Bundestag noch nicht mal umgezogen. Da saßen die noch in Bonn. Das haben sie erst in der Sommerpause 99 getan. Kannst du dich an die Aktion noch erinnern?
An die Aktion kann ich mich erinnern. Da war ich aber noch nicht in Berlin. Das war anderthalb Jahre, bevor ich umgezogen bin. Das war ein großes Ding. Das hat ja auch im Vorfeld, also auch bundesweit, für Aufregung und Excitement gesorgt. Also Aufregung im positiven Sinn. Alle haben sich ja gefreut irgendwie. Und ich weiß auch noch, dass mein Vater sich dann so Originalradierungen oder irgendwelche Zeichnungen von diesem Phänomen besorgt hat und aufgehängt hat und war ganz hin und weg. Ich selber hab's aber leider nicht gesehen. Also bereue ich ein bisschen, dass ich da nicht hingefahren bin, weil die Bilder, die man da aus Fernsehübertragungen nochmal sehen kann, die sind ja wirklich beeindruckend. Ach, eine tolle Idee. Und auch krass, wenn du es erzählst, dass die so lange daran gebrütet haben. Da bewundere ich dann oft KünstlerInnen für so ein Durchhaltevermögen. Bei Filmemachern ist es ja auch ganz oft so, dass sie sagen, ja, der erste Drehbuchentwurf ist einfach 12 Jahre alt. Und ich habe jetzt seit 12 Jahren an dem Projekt gearbeitet und davon 4 Jahre für die Finanzierung gebraucht. Das finde ich immer wieder bewundernswert. Und dann bei dem Christus eh. Aber ich meine, die haben sowieso nur geile Sachen gemacht eigentlich. Und den politischen Betrieb in Berlin jetzt mal zu verhüllen, wenn Leute drin wären, das fände ich vielleicht mal ganz interessant. Da müssen die sich mal so neu orientieren. Weißt du, es ist ja manchmal ganz gut, die Augen mal kurz zuzumachen, so mittagsschlafmäßig.
Ja, vielleicht ein Dinner im Dunkeln oder sowas mal machen.
Ja, genau. Einfach, genau. Wie in so einem, es gibt auch diese Restaurants, wo man quasi ohne zu sehen die Speisen verköstigen muss.
Ja.
Und sowas halt für die Politik einfach mal einen Tag im Dunkeln miteinander diskutieren.
Das wäre echt spannend, glaube ich, so, wenn man sich nicht sieht und nur denkt so, zu wem gehört, der sagt eigentlich ganz schlaue Sachen. Welcher Trottel ist das noch gleich? Mist.
Oder so, ja.
Dem falschen geantwortet, mit dem rede ich doch sonst gar nicht.
Ja.
Oder schreie nur an.
Oder halt einfach mal innehalten, ja. Einfach mal kurz verdunkeln und kurz innehalten. Vielleicht fällt einem dann auch was Besseres ein, um gegen die AfD vorzugehen, als quasi deren Talking Points zu übernehmen, wie es die CDU gerade macht. Ja.
Apropos Umzug. Die Überleitung haut nicht mehr ganz sauber hin, aber wir sind, glaube ich, noch drin. du hast schon gerade gesagt, du bist anderthalb Jahre nach dieser Aktion dann nach Berlin gezogen. Was hat dich eigentlich hinverschlagen? Ich weiß es tatsächlich gar nicht, obwohl
großer
wir uns ja natürlich
Zufall.
Schon länger kennen. Dass
ja, stimmt, ja. Kann man auch mal hier offiziell machen. Du, das war ein ganz großer Zufall. Ein sehr guter Freund von mir, mein bester Freund damals, David, ist nach dem Abitur in Frankfurt so die Unis durchgegangen in der Bundesrepublik und hat dann festgestellt, für ihn kommt nur Hamburg oder Berlin in Frage. Alle anderen Städte sind Schrott. Also Frankfurt ist gut, Hamburg ist gut und Berlin ist gut. Alles andere kann man vergessen. Das war so sein Take. Habe ich mich gar nicht zu verhalten, war mir egal, wenn er das so sieht, soll er machen. Dann kam er aus Hamburg zurück und meinte, ja, ich habe mir da 2-3 Wohnungen angeguckt. Nächste Woche fahre ich nach Berlin und gucke mir da Buden an. Und da war ich so, ja gut, dann fahre ich da mal mit. Berlin ist ja immer eine Reise wert, wie man so schön sagt. Ich steige also mit ihm in den Zug und wir fahren hier in die schöne Stadt an der Spree. Und dann hat er sich mit so einer Frau getroffen, die quasi ein WG-Zimmer anzubieten hatte. Das haben wir uns dann auch gemeinsam angeguckt und ich fand das Zimmer extrem gut. Also ich fand es wirklich schön. Und David war aber so, nee, nehme ich nicht, such mir was anderes. Dann habe ich so 2 Tage überlegt und dann habe ich auch zum David gesagt, ja, wie fändest du das, wenn ich auch nach Berlin ziehe? Ich glaube, ich nehme einfach die Wohnung. Und so ist es dann passiert. Also ich habe mich, ohne jetzt so einen Studienplatz im Auge zu haben oder einen Plan fürs Leben, einfach spontan entschlossen, nach Berlin zu ziehen. Und die Grundidee war dann, ich mache das anderthalb Jahre und wenn ich in den anderthalb Jahren irgendwie auf die Schnauze kriege, relativ häufig, oder ich finde überhaupt keine Bude, überhaupt keinen Anschluss, dann ziehe ich wieder zurück nach Frankfurt. Also ich hatte auch kein schlechtes Gefühl Frankfurt gegenüber. Ich wäre da gerne wieder zurückgekommen. Dann hat sich das aber so eingegroovt, dass ich nicht auf die Schnauze bekommen habe in den ersten anderthalb Jahren und auch so Jobs gefunden habe. Und dann bin ich hier geblieben und jetzt ist das halt auch so eine Heimat geworden. Das ist ja dann so, wenn man einfach 30 Jahre fast an einem Ort verbringt, irgendwann wirst du mit diesem Ort verbandelt sein. Auch wenn es die Berliner einem ja nicht leicht machen. In Frankfurt würde ich mal behaupten, wohnt man 3 Tage in der Stadt und kommt zum ersten Mal in die Kneipe rein und sagt Gude. Und dann sagt die ganze Kneipe, endlich, er ist Frankfurter. Weißt du, ich meine? Ja. 3 Tage, nachdem du umgezogen bist. Hier in Berlin kannst du 30 Jahre später, sagst du hier, wie sich ohne war. Und dann sagt deiner, ja, bist doch gar kein echter Berliner, wo du denkst, ey, ja, gut. Also und das ist aber auch genau dieses Kleingeistige, was wir vorhin schon mal hatten, das leider in dieser Stadt immer noch vorhanden ist. Und das eigentlich auch oft durch so Zugezogene erst durchbrochen wird.
Ja,
aber das wird da nicht gesehen.
Ich weiß nicht mehr genau, wo ich das gelesen habe, aber ich glaube, es ist überhaupt nur ein Viertel der BerlinerInnen aktuell also oder die da geboren sind, die haben überhaupt eine lange Historie da. Also im Grunde genommen ist das ein Ort der zugezogenen.
Ja, ja, voll.
Zumindest.
Ja. Ich meine, Lokalpatriotismus ist halt auch nur so lange irgendwie okay, solange es so ein bisschen mit Ironie verbandelt ist, finde ich, oder verbunden ist. Sonst ist es einfach auch die kleine Schwester vom Patriotismus, den wir alle nicht haben wollen. Also ist doch so.
Ich habe auch nochmal nachgelesen, so, weil ich habe so nach typischen Berliner Sprüchen gesucht, einfach nur so irgendwie so ein bisschen zur Inspiration, und habe dann im Zuge dieser Recherchen festgestellt, Berlinerisch ist überhaupt kein Dialekt. Das war mir nicht so klar. Es ist ein Metrolekt.
Also
ja. Also bevor ihr hier anfangt, einen auf echter Berliner zu machen, denkt euch erstmal einen eigenen Dialekt aus, ne?
Ja, klar.
Also eigentlich ist das schon längst passiert, nämlich, also das trifft man wohl relativ selten an, so ein Metrolekt. Ich muss kurz auf meinen Spickzettel schauen. Es ist eine Stadtsprache, die aus verschiedenen Mundarten entsteht. So,
geil.
Nehmt das.
Ja, Berliner voll fett. Ja, weiß ich nicht. Was sind denn gute Berliner Sprüche? Was ich gerne mag, ist dieser, na, so wie ihr arbeitet, möchte ich auch mal Urlaub machen, wenn du so Leute irgendwie am Straßenrand siehst, mit einem Besen in der Hand oder sowas. Aber sonst, das ist auch so eine Lost Art, diese Berliner Sprüche, die sind halt jetzt nicht mehr vorhanden. Das ist aber eine Entwicklung, die ich ganz gut finde.
Ja.
Weil da ist dann Berlin doch großstädtischer geworden in den letzten Jahren. Durch den Zuzug von internationalen Menschen und von Leuten von der ganzen Welt, die dann jetzt hier eben auf den Straßen sitzen oder vor Cafés und Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch miteinander reden. Da kommst du mit so einem, na, was ist denn hier los, war? Kommst du gar nicht mehr so weit heutzutage.
Ja, das war in Berlin auch in meiner Erinnerung tatsächlich früher so und ist auch mehr so als in anderen deutschen Städten oder so. In Frankfurt hast du das natürlich durchaus auch. So gerade wenn du so durch Sachsenhausen am Samstag wanderst oder so, dann hörst du schon auch viel Englisch. Aber es ist, obwohl es ja so ein Finanzplatz ist, habe ich manchmal das Gefühl, nicht so international teils wie Berlin. Aber das liegt ja vielleicht daran, dass es weniger Touristen anzieht.
Ja, und es hat sich auch wirklich gewandelt, weil als ich hergekommen bin, waren zum Beispiel Kreuzberg, war so ein Viertel, da waren halt viele türkische Jungs so, gab es auch kleine Gangzusammenkünfte und es gab so viele Punker und wie gesagt, so eine alternative Szene, viele Musiker, aber eben also wirklich extrem selten so eine größere Gruppe spanisch sprechender Menschen oder dass du halt in ein Restaurant gegangen bist oder eine Bar und hast da irgendwie auf Englisch deinen Kaffee bestellt und nach dem dritten Kaffee festgestellt, wir können eigentlich beide Deutsch und so, das ist irgendwie ein neues Phänomen. Aber wie gesagt, und das war am Anfang, fand ich es auch komisch, muss ich echt sagen. Mittlerweile freut es mich aber, dass es halt so internationaler wird und queerer und offener und so. Das ist schon gut. Und dafür, Sie hatten es ja ganz am Anfang, ist die Stadt im Vergleich zu anderen Städten halt immer noch attraktiv genug, ja, dass hier junge Leute herkommen und sagen, lass doch dahin fahren zum Spaß haben. Und wenn man aus einem anderen europäischen finanziellen Umfeld kommt, ist Berlin ja auch immer noch preiswert. Das darf man ja auch nicht vergessen.
Ja, man kann auch immer ankommen und sagen, das ist aber ein schöner Sumpf. Und nochmal.
Ja, stimmt, der Sumpf.
Ich finde es einfach so schön, wie er das zusammenfasst, die Geschichte.
Ja, voll. Und ich meine, es ist dann halt auch jetzt wieder mit dem CDU-Senat und so. Ich meine, man kennt es ja auch vom Kölsche Klüngel und so. Und sowas gibt es ja hier in Berlin auch über die Jahrzehnte immer wieder, so kleine Skandale aus dem Senat. Und also da jetzt quasi das Wörtchen Sumpf nochmal zu benutzen in dem Zusammenhang, macht schon auch irgendwie Sinn, finde ich.
In irgendeinem Fall trifft es jedenfalls zu dann.
Ja. Aber lustiges Video, was du mir da geschickt hast von diesem Comedian. Den kannte ich noch gar nicht. Und ich finde es total beeindruckend, wenn Leute ihr Wissen so gut abspeichern können und so gut abrufen können, wie der ja offensichtlich so ein ausgebildeter Historiker ist.
Ja, yeah, das ist schon lange
so eine Berliner Stadtgeschichte runter zu rappen, so dass du echt Spaß dabei hast. Finde ich geil.
Ja, der ist top.
Ja.
Musik ist wahrscheinlich der wichtigste Kulturbereich, so wenn man über Berlin spricht, ist so zumindest so mein Bauchgefühl. Zumindest kann man wohl sagen, dass Berlin unglaublich viel Acts hervorgebracht hat, die halt Pioniere waren für bestimmte Genres. Da ist natürlich irgendwie so NRW-seitig zu nennen, so Bands wie Ideal und Nena, die sind ja auch auf Partys unserer Jugend noch mega viel gelaufen. Spliff habe ich nicht mehr so viele Aktien drin, aber ich weiß nicht, das ist schon klar mit Berlin verbunden, oder? So als Genre muss man einfach.
Ja, klar. Also viele sind ja dann auch hierher gezogen, sozusagen, aus der Provinz, Nena ja auch, aber vor allen Dingen Ideal ist für mich so mit der Soundtrack der Stadt, Deine blauen Augen oder ich stehe auf Berlin. Das ist einfach so ein guter Text, der so gut beschreibt, auch wie es damals aussah. Man steigt am Bahnhof Zoo aus und da sind schon die Junkies und am Kotti läuft türkische Musik. Das sind viele Sachen, die auch noch gleich sind, aber es ist ja auch eine Vorwendebeschreibung von West-Berlin, aber also auf jeden Fall einer der Songs schlechthin. Ich stehe auf Berlin von Ideal. Berlin, dein Gesicht hat Sommersprossen, finde ich auch noch so eins, was mich mit der Stadt verbindet, obwohl es nochmal eine andere Stadt beschreibt eigentlich, ja, Hildegard Knef. Aber es hat so eine Melancholie, die man hier eben auch ganz gut verspüren kann. Und wofür sich Berlin ja eben auch eignet, ist ja dann doch noch dieses Anonymwerden in der Stadt. Ja, Frankfurt ist ja dann doch nicht so groß. Egal in welchem Stadtteil du unterwegs bist, irgendeinen triffst du dann vielleicht noch, den du kennst. Ja. Hier in Berlin, wenn ich in Lichtenberg rumlaufe, kennt mich auf jeden Fall keiner. Oder auch schon Mitte. Also wirklich, da kann ich machen, was ich will. Und das ist ja auch ganz schön. Also das finde ich noch ein starkes Stück. Und dann, muss vielleicht aktueller sind natürlich so Artists wie Paschanim oder so zu nennen, ne, die für die ganz jungen Kids nochmal Berlin-Kreuzberg vertonen und als Rapper also wirklich auch für Ekstase sorgen. Meine Freundin wohnt in der Ecke, wo eins von den Paschanim-Videos Entschuldigung. Hab die Räuspertaste nicht gefunden. Ich musste schneiden. Meine Freundin wohnt in die Ecke, wo das erste Paschanim-Video gedreht worden ist, so eins der ersten. Und da kommen bis heute so 12, 15-köpfige Gruppen von jungen Menschen an und wollen den Eingang, den Hauseingang fotografieren, wo Paschanim sein Video gedreht hat und so. Da ist richtiger Hype drin. Und für mich noch wichtig sind halt so Bands wie die Beatsteaks zum Beispiel, die mich in die Berliner Szene eingeführt haben und die ja auch diese Stadt repräsentieren wie kaum eine andere. Das ja. sind so Sachen, die mir jetzt spontan einfallen.
Ja, also ich glaube, natürlich ist es immer ein bisschen leichter zurückzuschauen und dann Bands zu nennen oder KünstlerInnen, die irgendwas definiert haben. Das ist immer leichter, als wenn man in die Aktualität schaut, ne? Weil ja. man natürlich auch nicht weiß, sind die in 10 Jahren noch relevant, wachsen die mit oder sowas. Weiß man natürlich nicht so genau, deswegen ist das immer, finde ich, eine schwierige Frage. So, wenn man fragt, was ja. ist aktuell so der Soundtrack der Stadt oder der Act, den man da auf dem Schirm hat.
Wobei es auch so, es gab ja auch hier PR Kantate mit Girly Girly, der hat auf dieses Young Man, You're Too Girly Girly, diesen klassischen Hit, hat er ein Lied über einen Girly gemacht, damals in den Nullerjahren irgendwann. Es war ein One-Hit-Wonder, ist trotzdem, glaube ich, in der Liste der Hits, die Berlin beschreiben, trotzdem für immer mit drin. Also ich glaube, da muss man kein großer Star werden, um so einen Stadthit zu schreiben. Es kann auch ein One-Hit-Wonder sein.
Ja. Punk ist natürlich auch noch ein Genre, was man ziemlich stark mit Berlin verbindet, alleine wegen der Ärzte, aber auch sowas wie die einstürzenden Neubauten. Und dann bin ich in der Recherche noch gestolpert über die Hansa-Studios. Das sagte mir gar nichts. Das war offensichtlich aber ein unglaublich relevantes Musikstudio.
Ja, voll. Die Hansa-Studios, da war ja David Bowie und sowas. Der hat das, glaube ich, so richtig berühmt gemacht in den 70ern bereits. Und das ist ein immer noch existierendes Studio, das ähnlich, also man kann es wirklich nicht auf eine Stufe stellen, aber es ist ein bisschen wie Abbey Road Studios in London, wo die Beatles waren. Da ist das so, dass die, also es ist ein bisschen so wie bei den Abbey Road Studios, muss ich nochmal einsetzen. Es ist so ein bisschen so wie bei den Abbey Road Studios. Das hat so einen großen Ruf, dass die Bands sich wirklich darum reißen, da was aufzunehmen. Und ich habe das Glück, dass ich da auch schon mal so durchsteppen durfte. Ich habe da nichts aufgenommen, aber ich durfte mal da rein. Ist halt einfach auch so ein Studio, wo das geilste Audio-Equipment aus den letzten 50 Jahren rumsteht. Und was halt auch nicht zu unterschätzen ist, einfach das Räume hat, die schon so geil klingen. Also da gehst du rein und denkst dir so, ja, also egal, was ich jetzt hier als Signal durch diesen Raum sende, es wird danach besser klingen, als in dem Moment, wo ich es abgesendet habe. Und das ist schon legendär. Mein Freund Moses Schneider, der auch die Beatsteaks und die Tokotronic und viele weitere Bands produziert, der hat da auch angefangen. Also er hat da so mit Anfang 20 so als Assistent Tees gekocht. Und wie man dann so als Engineer anfangen muss, man ja Tee kochen. Und der hat da in der Tat gelernt und ist auch immer noch jemand, der sich dann da reinbucht mal für 2-3 Tage. Da sagt er zum Beispiel auch, wenn die Band kein Budget hat, also wenn die sagen, wir haben jetzt 4, 5 Songs fertig, aber wir haben echt kein Budget oder extrem wenig Geld, dann sagt der, ja, dann buchen wir das Hansa-Studio, weil es das teuerste. Und dann gebt ihr euch so viel Mühe, dass ihr für den Tausender am Tag da quasi alle 5 Songs reinspielt, dass wir so aufs beste Ergebnis kommen. So, das finde ich ja, irgendwie auch eine ganz geile Idee. Ja, das fällt mir noch zum Hansa-Studio ein. Also legendärer Ort. Also ja. wenn nicht das legendärste Studio in Deutschland.
Ja, also das scheint ja eben auch international relevant zu sein.
Total.
Iggy Pop habe ich irgendwo, glaube ich, gesehen.
Ja, der war auch da, klar.
War da schon, keine Ahnung, U2. Aber lustigerweise, wenn man in die Vergangenheit schaut, gab es zumindest eine kurze Phase, da wäre niemanden bei Musik und Deutschland Berlin als erstes eingefallen, sondern interessanterweise nämlich Köln.
Ja, stimmt.
Da habe ich tatsächlich ein bisschen verdrängt.
Ja, na klar, Köln ist ja immer noch so Medienhauptstadt, ne? Mit dem Medienplatz da und den Hochhäusern, wo die ganzen Radiosender und Fernsehsender drin sind und so.
Und ja gut, es hatte halt.
Eine Zeit lang waren die auch die Popper.
Ja, es hatte halt die Popcom. Das war einfach lange eine ultra wichtige Musikmesse. Jetzt am Messen haben ja ohnehin jetzt nicht mehr so eine Riesenrelevanz, ne? Aber das war halt damals der Fall. Dann Viva war einer Stimmt. der wichtigsten Musiksender. Das hat ja auch MTV dann phasenweise den Rang abgelaufen. Mit Spex war eine große Popkulturzeitschrift da, aber die Zeiten sind halt irgendwie auch ganz schön vorbei.
Also wir waren mit dem Goldstückli jetzt zweimal irgendwie auf der CeO Pop in Köln zu Besuch. Das ist ja sozusagen die Nachfolgemesse zur Popcom. Da passiert schon noch was. Also da gehen auch die wichtigen Player, sind dann alle da. Aber wie, also ehrlich gesagt, ich habe noch nie verstanden, wie so eine Messe, wieso das funktioniert und was das so interessant ist für die Leute. Da baut man da so einen Stand auf und besäuft sich irgendwie jeden Abend mit potenziellen Geschäftspartnern, die sich dann aber doch nicht mehr melden, sondern die einfach nur mit dir saufen wollten auf deine Kosten, habe ich das Gefühl manchmal. Aber muss ja jeder selber wissen, der dann dahin fährt.
Ja, es kommt vielleicht drauf an. Also früher sind vielleicht so gerade die Popcorn oder so auch nochmal einfach ein Ort gewesen, wo Bands vielleicht, da gab es ja immer auch so kleine Konzerte, die quasi, mir fällt gerade der Fachbegriff dafür nicht ein, Showcase, das ist der Begriff, die halt so Showcases gespielt haben. Und ich glaube, das ist halt heute in heutigen Zeiten nicht mehr so relevant, dass man sowas vor Ort irgendwie macht.
Doch schon. Ja, das schon. Weil es ja wirklich die einzige Abteilung ist in der Musik, die sozusagen noch greifbar bleibt. Ja, jetzt überall, wir suchen uns jede Woche 6 neue Songs raus fürs Goldstückli und müssen ja mittlerweile schon den AI-Sensor im Kopf anmachen und mal gucken, ob da unter Umständen die Artificial Intelligence dich verarscht hat und ob es den Mensch gar nicht gibt, der dir da ein Lied ins Ohr singt und so. Naja. Ja. Und das finde ich ist schon ziemlich gefährlich oder auch ein bisschen beängstigend oder auch einfach was einen zum Kulturpessimisten werden lassen könnte. Aber wenn man dann halt eben auf der CeO Pop sieht, nee, die Band gibt's wirklich und die können auch spielen, das ist dann, ich glaube, es ist sogar, wird sogar wieder wichtiger, vielleicht, als es jetzt in den letzten Jahren war, dass man eben auch auf der Bühne geht und live. Es gab auch so eine Phase, wo das dann okay war, wenn du deine Hits zu Hause machst und gesagt hast, nee, ich möchte nicht auf die Bühne. Ich glaube, wird jetzt nicht mehr funktionieren, weil der Beweis, dass der Mensch echt ist, der muss quasi auf die Bühne gestellt werden.
Ja, es ist halt viel dann nach Berlin gezogen. Ich habe mich übrigens auch mal, als Viva noch in Köln war, dort beworben. Ich habe das Ablehnungsschreiben noch.
Oh, geil.
Ja,
was war da drin?
Es war eine Initiativbewerbung, also das war nicht auf eine ausgeschriebene Stelle. Insofern war es natürlich einfach mal ins Risiko gehen. Und die haben sehr nett zurückgeschrieben, dass ich auf jeden Fall ins Profil passe, aber sie einfach aktuell niemanden suchen. Die sind natürlich auch damals, das war zu Hochzeit, ne? Und ich war mit dem kurz vor Ende des Volos und habe halt echt einen Job gesucht und wollte halt auch was Cooles machen, weil im Volo habe ich viel Nachrichtenkram gemacht und habe schnell gemerkt, Nachrichten ist nicht mein Ding. Ich habe dann so Ausgehtipps gemacht und solche Sachen und Konzerttipps, weil ich gemerkt habe, so, okay, da muss ich wenigstens nicht den anderen Scheiß machen. Dann habe ich das aus den Füßen und dachte so, das ist irgendwie der natürliche Weg, dann zu Viva zu gehen, aber hat leider nicht geklappt.
Ja, Viva war schon irgendwie ganz geil, war schon eine ganz interessante Klitsche und eben auch ein erfolgreicher Versuch, was quasi von außerhalb kommt, nochmal auf einer europäischen Ebene nachzubauen. Also da könnte man sich ja von Viva vielleicht auch nochmal eine Scheibe abschneiden nowadays, wo wir alle vielleicht eine europäische Social-Media-Plattform brauchen. Ich meine, jetzt gibt's zumindest Vero oder so, dass du ohne Amerika-Umwege deine Sachen bezahlen kannst. Aber ich glaube, da muss noch ein paar Sachen müssten da noch entwickelt werden und das dann müsste dann ähnlich erfolgreich verlaufen wie Viva, weil es war ja eigentlich erstaunlich, dass nur dadurch, dass man so ein paar deutschsprachige Künstler mehr reingeholt hat und das so eben auf Deutsch moderiert hat, dass das so viele Leute sofort auch gut fanden, Viva, finde ich. Weil ich war MTV-Man, muss ich zugeben. Ich habe weiter MTV geguckt. Ich fand gerade, dass die Deutsch sprechen und so, fand ich dann langweilig.
Ich fand es einfach eine gute Ergänzung tatsächlich. Ich habe dann beides geschaut, weil MTV hatte schon teilweise auch ganz gute Reality-Formate, das klingt jetzt total dämlich, aber die hatten am Anfang tatsächlich welche, die hatten Hand und Fuß, die haben auch tatsächlich eine Idee gehabt, die haben sich auch mit gesellschaftlichen Themen befasst und waren jetzt nicht einfach nur, Leute hauen sich gegenseitig mit Skateboards auf die Nuss oder keine Ahnung, sowas wie Jersey Shore oder so, ja, auch fürchterlich trashig und so, das kam dann halt später und mittlerweile gibt es überhaupt nur noch solche Formate. Ich habe da neulich mal wieder reingeschaltet, aus Neugier, Musik gibt's ja nicht mehr, aber das kannst du dir wirklich nicht mehr anschauen.
Ja, das ist schon verrückt.
Was da übrig ist.
Ja, aber ich habe das damals auch, also als MTV sozusagen wirklich 90% des Tages Musik spielte, war das bei mir hier in Berlin so, dass ich am Rechner quasi meine eigene Musik gemacht habe und links stand so ein ganz kleiner Fernseher auf meinem Schreibtisch, wo die den ganzen Tag MTV lief, wirklich den ganzen scheiß Tag lang, immer ohne Ton. Und wenn ich irgendwie dachte, oh, das Video wollte ich mal wieder sehen, weil ich es schon kannte, oder ich dachte, die Bildsprache deutet darauf hin, dass das wilde Musik ist. Dann habe ich einfach mal kurz meine Musik ausgemacht und MTV kurz laufen lassen. Das war dann so eine direkter Einfluss damals noch. Also es war ganz direkt, ist das in meine Mucke eingeflossen.
Berlin hat auch eine wahnsinnig berühmte Clubszene gehabt. Weiß ich nicht, ob man das so sagen kann. Also es wird ja allenthalben überall, also nicht nur in Berlin, von Clubsterben gesprochen. Es scheint einfach nicht mehr so das Freizeitverhalten zu sein. Mit dem Berghain wahrscheinlich den in den letzten Jahren wildesten, relevantesten, berühmtesten Club. Aber wie steht Berlin inzwischen da, so was das angeht?
Ich glaube, es hat gar nicht so viel mit dem Freizeitverhalten zu tun, sondern auch einfach mit der Tatsache, dass Berlin immer mehr so eine Durchschnittsstadt wird, wo dann in so einem Areal, wo ganz viele ganz viele Teile brach lagen, ne? Das war dann so eine Ecke von der Stadt. Da wurden dann halt irgendwann natürlich Eigentumswohnungen hingebaut. In der Brache waren einer der wichtigsten Clubs vielleicht der City. Und dann, spätestens als die erste Eigentumswohnung stand, kam halt auch die erste Beschwerde. Ja, hier ist ja voll laut. Also, ihr habt eure Bude halt direkt neben den Club gebaut. Ihr müsst euch nicht darüber wundern, dass es laut ist. Aber im Endeffekt sind dann halt irgendwie ein paar hundert Stimmen aus dem Eigentumswohnungskomplex stärker als der eine Clubbesitzer, der sagt, ich bin hier aber vorher gewesen. Und das ist was zum Clubsterben hier besonders beiträgt. Also wie gesagt, hatten wir vorhin auch schon das Thema steigende Mieten und so, und dass man sich eben solche Freiräume nicht mehr leisten kann. Das ist, also ich meine, als ich hierher gezogen bin, gab es in Mitte ganze Straßenzüge weil wusste keiner, wem die Häuser da gehören. Also niemand wusste das, was dazu führte, dass man sagte, dann nehme ich mir das Haus halt jetzt mal für 2 Monate und mache dann eine Bar auf. Also 1996, 97 hätten wir beide uns jetzt verabreden können, dass wir morgen eine Bar aufmachen in Mitte. Ich hätte gesagt, ich gucke heute Abend mal, was frei ist. Und du hättest gesagt, ja, ich besorge ein paar Kisten Bier und ein Leuchtmittel oder so. Und dann hätten wir morgen eine Bar aufgemacht. So, das ist natürlich ein ganz krasses Extrem, was heute jetzt auch so nicht mehr funktionieren muss, von mir aus. Aber heute ist halt genau das andere Extrem. Du brauchst ja einen Sponsor oder ein vollgefülltes Bankkonto, um sowas überhaupt aufzumachen und zu renovieren. Das ist ja unfassbar. Und dann sind dann auch noch die Auflagen, was die Lautstärke angeht, viel krasser geworden. Da musst du da irgendwelche Isolationsmaßnahmen durchführen lassen, die dann auch wieder Hunderttausende kosten. Also es ist extrem schwer geworden, einen Club aufzumachen und einen am Leben zu halten, wird dann auch oft durch so Sachen wie steigende Mieten immer schwerer gemacht. Also, und dann gibt's eben auch Zugezogene, ganz stumpf, die dann halt wirklich von Stuttgart, aus einem Vorort von Stuttgart hierher ziehen und dann im ersten Monat feststellen, das ist ja super laut hier. Und dann aber nicht sagen, ja, dann habe ich mich wohl getäuscht, vielleicht ist Berlin doch nicht das Ding für mich. Sondern die dann versuchen, Berlin leiser zu kriegen. Es ist eigentlich verrückt, aber es passiert relativ häufig.
Ja, nun, das ist ja, hier ist das halt Fluglärm, ne? Dass ja. Leute bauen sich dann hier irgendwie ein Haus günstiger, also günstig im Umland, und dann ganz schön laut hier. Ja.
Ja. Nun. Aber das ist krass. Ich bin ja nun jetzt 96, 97 abgehauen aus Frankfurt, beziehungsweise aus einem Vorort von Frankfurt, wo wir uns auch kennengelernt haben. Der in der Tat vom Fluglärm betroffen ist, gibt schlimmere Orte, aber man hört da den Fluglärm. Und bei mir ist es mittlerweile so, dass wenn ich von Berlin aus zurückkomme, empfinde ich das als laut, also weil ich es nicht mehr gewöhnt bin. Ich komme dann nach XY und stehe dann da im Wald und denke so, Alter, das halten die Leute hier tagtäglich aus, das raff ich nicht. Und ich habe dann wirklich das Gefühl, dass bei mir mitten in Kreuzberg, mitten im trubeligsten Stadtzentrum, dass es da leiser ist. Also bei mir, meine Wohnung ist auch super gelegen. Ich habe da so einen Balkon hinten raus und so. Man hört wirklich nur die Vögel zwitschern und so ein ganz bisschen Straßenrauschen. Also es ist wirklich leiser als da. Und das fand ich erstaunlich, das ist mir jetzt erst die letzten Male aufgefallen, dass mich das dann so für 2-3 Tage richtig nervt, dass da Fluglärm ist. Und dann hat man sich wieder dran gewöhnt.
Ja, das ist tatsächlich wahrscheinlich immer eine Frage von Gewohnheit auch. Wenn ich zum Beispiel nach Mainz fahre, wo mein Arbeitgeber sitzt, ja, es ist viel lauter als hier, nicht? Meine Güte, ist das laut hier. Was denn los? Das ist doch viel weiter weg. Also, das ist so ein bisschen. Es gibt ja wie so eine Lärmkarte, die ist wie so ein Stern mit ganz vielen Armen. Und wir sitzen tatsächlich zwischen 2 Armen, deswegen man hört was, aber es ist tatsächlich nicht so schlimm, wie zum Beispiel teilweise Vororte in Mainz betroffen sind.
Ja, krass.
Aber gut, das Flughafen Frankfurt ist jetzt halt echt nicht kein kleiner Flughafen.
Wird jetzt auch nicht besser, ne? Wahrscheinlich. Nee, also ich habe gehört, das neue Terminal ist quasi durchgewunken, aber die Passagierzahlen gehen runter. Also es wird noch spannend. Ja. Also jetzt auch mit der Krise und so.
Mehr, ne? Also.
Genau. Also das Schönste war ja, also mit das Schönste an Corona war ja, dass da keine Flugzeuge mehr flogen und man ist da spazieren gegangen in der Gegend, über die wir gerade sprechen, und war so, ach so kann das hier sein. Richtig schön. Also nicht nur so optisch schön, sondern einfach auch insgesamt das Gesamtbild mit dem Akustischen dazu. Richtig entspannt. Und dann hat man plötzlich Vögel zwitschern gehört, die man vorher noch nie gehört hat. Und das fand ich echt richtig geil. Aber ja, die Leute wollen fliegen, sollen sie machen.
Kann man im Zweifel auch hören, wenn man morgens früh aus dem Berghain rausgeht, weil da geht es ja sehr lang. Der hat immer noch, glaube ich, einen legendären Namen und Ruf, so über die Grenze von Berlin hinaus. Aber ich kann überhaupt nicht beurteilen, wie relevant dieser Laden zum Beispiel heute noch ist. So.
Ich glaube, für die Szene immer noch so, das Sisyphos ist hier noch in Berlin ziemlich fett, was so die Techno-Szene angeht. Da gehen halt die an, die auch mal was Buntes anziehen wollen beim Tanzen gehen. Und im Berghain sind die schwarz gekleideten unterwegs. Und das ist, glaube ich, für die Szene immer noch ultra relevant, ja. Und vor allen Dingen auch für Leute, die auflegen, für auflegende Menschen ist das schon das Nonplusultra. Wenn du da einen guten Slot kriegst, und gut, der Slot heißt ja dann da morgens von 6 bis 10 oder so, dann bist du immer noch der King, so. Dann kannst du mit angeben gehen. Insofern, ja. Ich war selbst nur einmal in der Panorama-Bar, das ist aber auch schon super lange her. Und das ist schon ein Erlebnis, weil es halt sehr offen ist und wild, und dann stehst du plötzlich in so einer dunkleren Ecke und merkst, oh, um mich rum haben alle gerade Sex. Ist irgendwie auch nochmal spannend. Also das war schon sehr spannend, aber für mich ist dann die Musik zu wenig meine, dass ich da in diese Szene eintauchen könnte so richtig. Obwohl ich schon verstehe, was man daran geil findet.
Ja, ich war auch tatsächlich nur einmal da. Ich finde es auch ganz cool, mal da gewesen zu sein. Ich wäre wahrscheinlich auch sonst da niemals reingekommen. Ich bin einfach mit jemand da gewesen, der da aus- und einging zu dem Zeitpunkt. Weshalb das führte dann dazu, dass ich mit meinen Einkaufstüten dort hinein spazierte.
Ne?
Weil das war so ein Abend. Ich habe das verschiedentlich vielleicht schon mal erzählt. Ich entschuldige mich bei allen Leuten, die Anekdote schon mal gehört haben. Aber wir hatten halt einen Dreh in Berlin und dann sind wir danach eigentlich nur was essen gegangen. Und dann sind wir noch was trinken gegangen. Und dann hieß es irgendwann so, jetzt will auch keiner nach Hause. Und dann stand eben das Berghain auf dem Zettel. Ach, und dann bin ich mit all meinen Geraffel nicht umgezogen, halt da reinmarschiert. Das wird nie wieder passieren wahrscheinlich. Deswegen kann ich zumindest sagen, ich habe das Ding mal gesehen, aber es ist wie bei dir, es ist halt nicht meine Musik. Und um 4 habe ich dann auch ehrlich gesagt die Segel geschrieben, mir langt's jetzt, und
ja.
Meine Begleitung zurückgelassen. Viel Spaß, wir sehen uns morgen früh irgendwann.
Ich glaube, man kann das natürlich auch nochmal anders erleben, wenn man sich irgendwelchen Substanzen gegenüber nicht komplett verschließt oder so, dann ist das Berghain, glaube ich, nochmal eine andere Experience. Aber es ist halt auch nicht so richtig meine Welt ohnehin. Bin ich durch den Umzug damals von Frankfurt nach Berlin schon ein bisschen gewechselt aus der Clubszene in die Kneipenszene, ja, weil hier haben die Kneipen einfach auch schon immer bis so lange auf, wie sie Bock haben, gibt's keine Sperrstunde. Und das heißt, dass die Notwendigkeit, irgendwann im späteren Verlauf des Abends in den Club zu gehen, war ja nicht da. Und dann habe ich das mir hier so ein bisschen abgewöhnt. Also in Frankfurt war ich viel öfter in Clubs als hier, wobei es hier auch eine Phase gab, wo ich dann öfter tanzen war. Aber das waren halt noch die Oldschool-Clubs in Mitte, so der Eimer und so, und das Delicious Donuts, wo nur Drum and Bass lief und so weiter und so fort. Also im Eimer zum Beispiel, das war echt legendär. Das war so ein halb zerfallenes Gebäude, wo sozusagen ein Dancefloor im 2. Stock in der Mitte ein so großes Loch hatte, dass du runtergucken konntest in den 1. Stock. Da war auch kein Geländer oder so. Da war einfach ein Loch in der Decke. Da hat man so beim Tanzen irgendwie immer mal runtergeguckt. Und was beim Eimer auch legendär war, ich möchte, dass es ClubbetreiberInnen wieder einführen, war die Methode, mit der man den Eintritt berechnete. Und zwar war das einfach ein Würfel. Du bist da hingegangen, hast gewürfelt, und wenn du Glück hattest, 1 Mark bezahlt. Wenn du Pech hattest, musstest du 6 Mark Eintritt bezahlen.
Nicht das schlecht, da würde man heute vielleicht eher einen 20-seitigen Fantasy-Würfel nehmen.
Ja, stimmt, die gibt's ja auch.
Muss man ein bisschen umrechnen. Aber kann man ja alles machen, man kann ja auch mehrere Würfel einsetzen.
So. Genau, ja.
Ja, aber es ist eine ganz gute Idee. Das ist immer die Frage, für wen der Abend dann gut läuft.
Ja, und da war ich dann noch tanzen richtig so. Dann das Rosis ist auch ein Club, das ich sehr vermisse. Das ist genau die Story, die ich vorhin erzählt habe. So eine Brache mit einem Clubgelände am Flussufer. Und dann konntest du dann irgendwie, wenn dir das Tanzen zu wild wurde, bist du rausgegangen und hast dich da ins Lagerfeuer gesetzt, das immer brannte. Und da hat noch einer Würstchen verkauft im Hof und so. Und das alles aber auch auf so einer alternativen, sehr entspannten Ebene. Das war eigentlich einer meiner Lieblingsclubs, den es aber auch jetzt schon seit Ewigkeiten nicht mehr gibt. Da ist dann so eine Neubausiedlung daneben gebaut worden. Und da wusstest du schon beim Spatenstich. Spätestens wenn hier der erste Schwab einzieht, ist Feierabend.
Über die Love Parade müssen wir eigentlich auch reden. Da kommen wir nicht vorbei natürlich, wenn wir über Berlin und Popkultur sprechen. Wobei ich da halt echt sau wenig Aktien habe, so, weil, also Techno war wirklich nie meine Welt. Ich meine, elektronische Musik ist natürlich ein weites Feld. Da gibt es durchaus auch Dinge, die ich mag, die zugänglicher sind. Aber so dieser Techno, wie er so rund um die Love Parade dann irgendwie groß wurde, da möchte ich nach 30 Sekunden tatsächlich irgendjemand niederschlagen. Das macht mich irgendwie, macht was mit mir.
Ja, wenn halt, also, ja, es ist halt, das macht, das ist, ich glaube, im Berghain selber ist das geil, wenn die Beats so ganz wenig harmonische Informationen haben, wenn es nur um die Rhythmik geht, so. Aber wenn dann so eine Parade durch die Stadt fährt im Sommer und die Vöglein zwitschern und es ist alles so grün und sonnig, dann ist es verwirrend. Also das habe ich auch so erlebt, dass man so dachte, boah, das ist mir jetzt irgendwie zu krass. Oder ich kenne auch Leute, die sozusagen dieser Musik Liebe verspüren gegenüber und die dann auch tagsüber manchmal so Hardcore-Techno hören. Und da bin ich, das verstehe ich auch wirklich gar nicht. Also weil ich dann habe ich auch zu sehr so Assoziationen im Kopf zu so wirklich völlig zerdrogten Situationen, dass ich so denke, das kann man doch jetzt nicht, also das jetzt in sich rauszuholen, diese Erinnerungen vielleicht daran oder diese Assoziation. Verstehe ich nicht, warum man das Dienstagnachmittag so kurz nach der Arbeit machen möchte. Also so insofern ist es auch nicht meine Musik. Aber Love Parade habe ich natürlich ein, zwei Mal mitbekommen und auch so mitgenommen so ein bisschen, dass man da einfach mal, ich bin nicht richtig mitgelaufen, aber man ist dann halt mal Richtung Tiergarten mit dem Fahrrad und hat sich die ganzen Verrückten mal angeguckt. Und hat da
irgendwie, klar, wenn ich das vor der Haustür hätte, hätte ich das genau mit dir gemacht. Das ist ja,
Fotos gemacht, hast mit manchen gequatscht ein bisschen, irgendwie einen Spliff geraucht und dann wieder nach Hause. Aber es war schon wild. Also auch so dieses, weil es ja nicht, also die waren ja dann auch auf Substanzen, wo man so sich sehr gern hat, also ganz plötzlich. Und dann, das hast du dann wirklich beobachtet, wie dann so, wie sich in der ersten Reihe, wo die Menschen dann so parademäßig über die Stadt liefen, haben sich dann zwei kennengelernt und 5 Minuten später sind die aus der Reihe raus in so einen Busch rein, im Tiergarten, dann erstmal gepimpert und so. Das fand ich dann auch schon irgendwie krass. War dann auch, ja, fast schon zu krass für mich. Also ging mir dann ähnlich wie dir, dass mir das fremd war und dann auch blieb, so. Also Love Parade, ja, war jetzt nie so mein Steckenpferd, aber ich habe es ein, zwei Mal mitgenommen.
Wir haben ja hier in der Region einen DJ, DJ Duck, der jetzt gerade eine Biografie auch geschrieben hat, der ja in der Anfangszeit auch zu den wichtigen DJs da gehört hat. Der ist vielleicht nicht ganz so bekannt und berühmt geworden wie dann, keine Ahnung, Sven Feth oder andere so Zeitgenossen oder so, war aber durchaus eben wichtig.
Voll.
Und der hat eine ganz lustige Anekdote erzählt, als die Frankfurter dann zum ersten Mal zur Love Parade gefahren sind, wollten sie natürlich da ordentlich einen raushauen, haben aber nicht gecheckt, dass die Leute nicht hinter einem Wagen herlaufen, sondern drumherum. Und dann haben sie die Boxen quasi nach hinten ausgerichtet. Und das war natürlich ein kleines bisschen für die Stimmung nicht förderlich. So.
Okay.
Haben sie aber beim nächsten Mal besser gemacht. Das fand ich irgendwie aber ganz lustig so als Anekdote, dass sie das nicht so richtig gecheckt haben, wie der Ablauf ist, woher auch, ne? In den Anfangszeiten.
Genau, was ich auch interessant fand an dem Thema oder interessant finde an dem Thema ist, dass die Anfangszeiten von Techno ja was waren, was wir voll mitbekommen haben. Ich weiß noch genau, dass es irgendwann hieß in Frankfurt, es gibt jetzt das Dorian Gray und so. Da läuft jetzt so Techno und House und dann gab es irgendwann noch das Omen. Und da ist man ja dann auch mal hingegangen und hat sich das mal angeguckt und hat da auch mal so eine Nacht mitgelebt, was die Leute da so machen. Und das fand ich extrem spannend, obwohl ich auch damals schon feststellte, es wird nie richtig meine Welt werden. Aber ich fand das geil, dass es so eine komplett neue Szene gibt. Und dann auch so neue Dance-Moves, irgendwelche Leute, die ihre Arme so komisch verschränkt haben beim Tanzen und so oder die so gestormt sind. Das fand ich schon super interessant. Und dann ist es ja auch nichts, was so vielen Leuten passiert, dass sie dabei sind, wenn so ein neues Musikgenre geboren wird. Wir haben das ja wirklich mitbekommen, wie das plötzlich so Four-to-the-Floor-Beats gab, ohne oder fast ohne harmonische Informationen, wo man so dachte, was ist das denn jetzt?
Ja, ich habe es tatsächlich einfach nicht verstanden. Ja, aber es geht ja da auch dann, künstlerischen Dingen nicht darum, dass man irgendwas in dem Sinn versteht oder so. Du kannst ja auch was doof finden und trotzdem akzeptieren, dass das einen künstlerischen Wert hat oder eine Relevanz vor allen Dingen. Für mich war es nur einfach nichts. Aber es ist tatsächlich natürlich, wie du sagst, einfach spannend, wenn man die Geburt von sowas miterleben kann, so im Nachhinein jedenfalls.
Ja, und ich kam ja aus der Musik, insofern war das für mich auch so, ein bisschen mehr Innovationskraft hätte da reinspielen können. Wieso passiert denn hier nichts so, ne? Auch obwohl ich aus der Punk-Ecke kam und auch minimalistische Musik gerne mochte, war ich immer so ein bisschen so, das verstehe ich nicht so richtig. Bis mir dann aber, glaube ich, das war dann wirklich auch das einmal im Dorian Gray oder so, wo ich dann mit war. Da habe ich gemerkt, es geht wirklich nur darum, in so einen Trance zu geraten. Also wirklich wie bei so alten Ritualen aus der Historie des Menschen, dass man einfach durch Musik versucht, in so eine Trance zu geraten. Und dann, wenn man das weiß, finde ich, dann macht dieses ganze Minimalistische und das Genre halt viel mehr Sinn.
Ja, ich war im Grey, war ich tatsächlich, glaube ich, überhaupt nie oder erst sehr spät dann mal, weil ich schon wusste, so, also ich, also wenn, auch wenn es da richtig losgeht, bin ich fertig mit dem Abend.
Ja.
Das war ja halt auch, also das fand ich ja eh immer schon anstrengend, ehrlich gesagt, dass man in Frankfurt immer erst so spät ausgehen konnte. Generell ist das auch ich heute noch ein bisschen so, ich fand es einfach, war nicht so meins. Und im Omen, da war ich tatsächlich eine Zeit lang sehr häufig, aber eben auch nicht an den Techno-Abenden so sehr. Da gab es halt auch Abende, wo eher tanzbarere, aus meiner Sicht tanzbarere Musik gespielt wird oder so. Das habe ich dann schon mitgenommen, aber ich bin in dem Moment nicht mehr hin, wo das ein reiner Techno-Laden wurde. Da war ich raus.
Ja, im Omen haben wir als Teenager, haben wir uns, da waren wir vielleicht schon 18, 19, 20 sogar, da haben wir uns böse Scherze zum Teil erlaubt mit den Leuten, die da tanzen gegangen sind, zum Teil. Und zwar hat ein Kumpel von mir festgestellt, dass die Kenner, die da sozusagen immer auf dem Dancefloor sind, dass die natürlich alle Drogen gerne nehmen und dass die aber irgendwann mal gehört haben, dass wenn man LSD auf so einem frisch gerissenen Löschblatt bekommt, dann ist das wahrscheinlich richtig gut, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat er dann so ein Löschblatt gekauft und in kleine Teile zerrissen und in Plastiktütchen verpackt. Und hat einfach Löschpapier verkauft vom Omen. Und
das
irgendwann war mir dann.
Gesunde Alternative.
Voll. Und dann sind wir irgendwann da das zweite Mal gewesen oder das dritte Mal und der Typ wollte das wieder machen. Dann kamen dann so zwei, drei Jungs total aufgeregt auf uns zu und wir so, jetzt sind wir erwischt, jetzt ist Feierabend. Und die haben dann in der Tat zu meinem Kumpel gesagt, du hast doch noch was von dem Zeug letzte Woche. Das war das Beste, was wir letzte Woche genommen haben.
Okay, gut.
Ja, sorry, kleine Omen-Anekdote.
Ja. Naja, ich meine, es gibt halt gerade auch ein bisschen so ein Retro-Revival in allen Bereichen. Ne? Das, also jetzt zum Beispiel gestern Abend gab es hier so ein Dorian Gray Lounge-Event, wo dann eben auch DJ Duck aufgelegt hat. Krass. Und ich glaube, Jamel Ma war noch da und so. Ich bin also auch bis heute, vergesst es, ich mache das nicht mehr mit. Ja. Aber das sind erfolgreiche Abende. Da sind dann natürlich auch Leute, die die Zeit erlebt haben, die für die das ein mega Revival ist. Ich weiß nicht, wie jung diese Abende sind. Ne? Aber...
Ja, aber es ist, wie gesagt, wenn man, wir haben jetzt schon festgestellt, dass wenn man die Geburt miterlebt hat, ist man da schon, ist es schon irgendwie beeindruckend. Wenn du jetzt quasi die Mama von Techno warst und hast quasi das Genre selber geboren, dann ist natürlich noch krasser wahrscheinlich.
Ja. Jetzt habe ich keine dolle Überleitung mehr. Deswegen wird es jetzt ein harter Übergang zum Thema Videospiele.
Mhm.
Berlin ist ja auch ein wichtiges ökonomisches Zentrum, logischerweise. Aber ich finde, über Wirtschaft reden wirklich wahnsinnig langweilig, finde ich irgendwie gar nicht Popkultur, obwohl es das sein könnte. Aber immerhin liefert es die Möglichkeit, über Games zu reden, weil die sind natürlich ökonomisch auch mega relevant.
Ja.
Und dann habe ich aus Interesse mal geguckt, also ja klar, das ist ein wichtiger Standort auch, da sind viele Entwicklerstudios und so, das ist jetzt nicht so überraschend.
Ist das so, weil das weiß ich zum Beispiel gar nicht.
Ja, doch, das ist tatsächlich so. Und es gibt auch Planung, der Games oder Game-Verband in Deutschland möchte da so ein richtiges Zentrum auch errichten. Das ist auch wohl gerade im Bau oder im Umbau. Es wird Ende dieses Jahres kommen. House of Games nennt sich das, was halt so ein richtig großes Kreativzentrum werden soll. Mit Museum, mit ganz vielen Publishern und Entwicklern, die da drin sind. So, das klingt schon alles ganz spannend. Sollte eigentlich Anfang dieses Jahres schon starten. Das hat nicht ganz geklappt, aber gut. Das.
Okay. Aber interessant. Also wusste ich gar nicht. Computerspielemuseum gibt's hier, das wusste ich. Da war ich aber auch noch nicht, ehrlich gesagt, obwohl ich schon ein paar Mal hin wollte.
Ja? Unbedingt machen. Das macht wirklich Spaß. Das ist ein richtig toller Mann.
Da kann man auch zocken, richtig, ne?
Du kannst ja auch zocken. Die haben eine Dauerausstellung, logischerweise, wo man sehr viele Dinge auch in die Hand nehmen kann. Liegt ja in der Natur der Sache. Sie haben aber auch immer wirklich richtig gute Sonderausstellungen mit irgendwie besonderen Themen oder so. Ich finde, das lohnt sich total, dahin zu gehen. So, ich weiß, Museumslandschaft in Berlin ist natürlich Kapitel für sich. Da kannst du auch viel Zeit verbringen. Ne? Aber ich würde sagen, Computerspielemuseum ist auf jeden Fall ein Besuch wert. Was, wenn man sich für Popkulturgeschichte einfach auch interessiert, finde ich.
Was jetzt aber aktuell passiert hier in der Szene, weiß ich gar nicht genau. Also du hast gesagt, hier gibt's auch so Studios, das finde ich ja schon mal ganz gut. Hätte ich ehrlich gesagt wirklich gar nicht gewusst.
Ja, also es gibt vor allen Dingen aber auch Berlin als Schauplatz in Videospielen relativ häufig. Das hat man für andere Städte nicht unbedingt so. Da kann man auch relativ weit zurückgucken tatsächlich in Spielen, welche die 20 Jahre alt sind, wo das schon ein Thema war. Ne? Es gab mal so ein Spionagespiel, No One Lives Forever. Da gibt's dann eine Szene, die in Ost-Berlin spielt zum Beispiel. Solche Sachen, aber es gab auch, das ist noch nicht ganz so lange her, ein Spiel, da scheitere ich immer bei der Aussprache. Das ist ganz, ganz fies TH-mäßig. Deswegen versuche ich es gar nicht. Also sag einfach, Through the Darkest of Times. So.
Ja, das hast du gut gemacht. Ja. Hat man kaum gemerkt, dass da TH drin war.
Ne? Ja. Fürchterlich. Ich weiß nicht, warum ich an der Stelle immer so struggle mit diesem Through.
You know, ja, es ist echt. Ja, so. Vor allem, wenn dann mehrere hintereinander kommen, dann wird es echt schwierig. Das wissen wir ja schon von Evelyn Hamann und Loriot.
Ja, genau. Ja. Also das ist auf jeden Fall von 2020, von einem Studio namens Paint Bucket Games.
Aha.
Und das hat zu Recht mehrere Preise bekommen. Es ist erstens mal ein grafisch auch sehr besonderes Spiel, aber das Spannendste daran ist, dass man hier zivilen Widerstand gegen das Nazi-Regime organisieren muss. Flyer drucken, Leute rekrutieren, tatsächlich auch Sabotageakte begehen und sowas. Also das hat ganz klar eine antifaschistische Haltung.
Okay.
Und das ist was, finde ich, was bei Spielen nicht so häufig vorkommt, dass es wirklich mit einer Haltung antritt. Bei Filmen oder Büchern ist das viel stärker so der Fall. Computerspiele sind halt oft einfach so ein Entertainment-Produkt.
Voll. Ja, wo du dann denkst von dem Entwicklerstudio, da kam so ein Ballerspiel raus, wo man gegen Nazis gekämpft hat, also sind die so auch so Antifaschisten, dann bist du aber, dann kommt das nächste Spiel raus, dann bist du halt einfach der Nazi, der ballert. Wenn ich sage so, nee, dann war das irgendwie doch nicht die Motivation.
Ja, das hat schon irgendwie nochmal eine andere Motivation, das fand ich ganz gut. Und totales Kontrastprogramm, das muss man einfach erwähnen, das ist schon uralt, aber es ist einfach zu lustig, ist der Omnibus-Simulator.
Wow.
Kurz OMSI.
Aha.
Der kam 2011 raus und den haben zwei Jungs gemacht, die im Prinzip da so ihre Kindheitserinnerungen an die Linie, jetzt muss ich kurz nachgucken, welche das war, an die Buslinie 92 Berlin-Spandau verarbeitet haben. Die konntest du dann da quasi, die wird dann da simuliert, die kannst du dann irgendwie planen und Bus fahren. Und es hat totalen Nerv getroffen, obwohl das technisch oft belächelt wurde, weil es grafisch schon, als es rauskam, veraltet war und teilweise wirklich schräge Bilder geliefert hat. Also da hingen die Füße von Leuten aus dem Bus raus, weil das grafisch solche Glitches hatte und sowas. Aber der OMSI ist bis heute wirklich, hat eine riesen Fangemeinde.
Ja, also ich sag dir, ich habe ja irgendwann mal eine PlayStation 3 gehabt, die steht auch noch in meiner Wohnung rum, aber ich benutze die nicht mehr. Ich spiele ab und zu kleine Sachen auf dem Telefon. Oder ich lade mir auch manchmal im App Store für einen Rechner was runter, wo man dann so auch mit dem Gamepad so ein bisschen spielen kann. Da gibt's ja ganz schöne Sachen, die auch nicht so teuer sind oder so. Weiß ich nicht, keine Konsole. Also eine Konsole ist jetzt gar nicht mehr so notwendig für Leute wie mich, die sozusagen nur so ab und zu mal spielen wollen.
Ja.
Aber für so eine Simulation interessiere ich mich ja dann doch irgendwie. Ich finde das irgendwie ganz geil, so stumpf irgendwie einen Bus durch eine Stadt fahren zu müssen oder manchmal so S-Bahn gibt's, glaube ich, auch. Es gibt auch so einen Goat-Simulator, wo du irgendwie, dann musst du eine Ziege irgendwie großziehen. Ich finde das geil. Also das ist sowas, da möchte ich mich noch ein bisschen reinfuchsen in so Simulatoren. Aber ich meine, für den Bus-Simulator, ganz ehrlich, da hätte ich dann schon gerne auch so ein großes Lenkrad und so Pedale zu Hause. Wo dann wirklich so. Und dann auch den Gruß üben, den Busfahrer mal machen. Die haben mal so zwei Finger, ein Finger, die haben noch irgend so einen speziellen Gruß.
Da kenne ich mich auch nicht so aus in der Zeichnungsbarre der Busfahrenden. Aber es gibt tatsächlich noch ein Berliner Studio, TML Studios, und die machen reichlich solche Simulationen, vor allen Dingen Bussimulationen.
Oh.
Also von 2021 gibt es zum Beispiel The Bus. Das ist wirklich einfach nur The Bus.
Ja.
So, und dann haben die Subway haben die auch noch was gemacht. Also Öffis und Berlin, das ist offenbar irgendwie spielerisch auch ein Thema. Man kann jetzt auch, könnte jetzt noch andere nennen, keine Ahnung. Es gibt auch ein Call of Duty, irgendein Teil, der in Berlin einen Teil hat oder so. Aber das fand ich nicht so spannend. Ich habe dann geguckt, was gibt es eigentlich aktuell so an Spielen, was im Berlin-Kosmos stattfindet. Da gibt es eins, das auch super spannend ist. Auch das ist eher so ein Indie-Spiel, also keine Riesenproduktion. Das heißt The Berlin Apartment. Das ist Ende 25 rausgekommen, ich glaube im November. Und das ist so im Prinzip das, was manchmal in der Spiele-Szene abfällig ein Walking-Simulator, also so ein Spaziergangssimulator genannt wird. Weil es eigentlich nur um Erkundung geht. Also du hast jetzt keine tricky Rätsel, die du lösen musst oder sowas. Die Geschichte ist einfach, dass ein Vater, ein Handwerker, aus verschiedenen Gründen seine Tochter mit zur Arbeit nehmen muss. Der soll in einem Berliner Apartment renovieren. So, und dann reißen sie da halt die Tapeten runter und hauen Fliesen ab und so und finden ständig Spuren von früheren BewohnerInnen.
Mhm.
Und das ist dann so eine Reise durch Jahrhunderte. Also das und erzählt halt nebenbei Geschichte. Also das Schicksal von jüdischen Deutschen, von der Verfolgung während der DDR und so weiter. Also es hat so durch 100 Jahre. Und das finde ich eine total coole Idee.
Das ist ja auch was Berlin ausgemacht hat in der Zeit, als ich hergekommen bin und was auch ein bisschen glatter geworden ist, was jetzt auch keinem vorzuwerfen ist, ne? Dass wenn du eine Bude hast irgendwo, die da seit 150 Jahren steht, kannst du auch irgendwann mal die Fassade neu machen. Ist okay so. Aber als ich hierher gezogen bin, waren gerade im Friedrichshain und in den Ostbezirken noch ganz viele Häuser mit Einschusslöchern drin aus dem Zweiten Weltkrieg. Und ich meine, in Mitte gibt's immer noch Gebäude, wo die absichtlich nicht weggemacht werden, was ich auch gut finde, damit man irgendwie sieht, was für eine Gewalt auch von so Geschossen ausgeht. Das kann man sich dann viel besser vorstellen, als wenn dies alles glatt gebügelt worden wäre. Und das war aber früher viel heftiger. Also da hat Berlin wirklich an jeder Ecke, so Berlin hat an jeder Ecke so Historie geatmet und dir so ins Gesicht gepustet und du warst so, ob du wolltest oder nicht, plötzlich in der Vergangenheit unterwegs und hast dich mit der Geschichte dieser Stadt und des Landes auseinandersetzen müssen. Das ist jetzt so ein bisschen weniger geworden, aber also hat mich jetzt daran erinnert, als du erzählt hast, dass die in dem Spiel quasi die Fliesen runterkratzen und darunter Spuren des vergangenen Berlins finden. Mittlerweile musst du wahrscheinlich an vielen Ecken auch schon kratzen, um diese Spuren zu entdecken. Ja. Aber eine Zeit lang waren die an jeder Ecke extrem obvious. Und das fand ich auch eigentlich eine Stärke von Berlin, weil es auch, also weil es ja nicht schön war im näheren Sinne, sondern es war eher gruselig oder erschreckend. Und auch bei Touris, es hat sofort funktioniert, du hast es halt sofort erkannt auch. Da musstest du ja keine Plakette dran kleben und sagen, hier, das sind übrigens Einschusslöcher. Sondern du wusstest das irgendwie gleich. Das ist schon, war schon stark. Und das Spiel, finde ich, hört sich aber auch sehr interessant an.
Total. Also The Berlin Apartment würde ich als Tipp hier auf jeden Fall mal mitgeben. Kann man sich angucken. Ist halt einfach auch von der Spielweise her total entspannt. Ja.
Und ist das für alle Plattformen sozusagen vorhanden?
Müsste ich nachgucken. Aber mit Sicherheit PC und die aktuellsten Konsolen. Okay. Aber das ist grafisch kein so aufwendiges Spiel. Deswegen vermute ich mal, dass es auf fast allem, was man so relevant heute noch haben kann, irgendwie spielbar ist.
Spielst du noch Konsolen? Hast du eine Konsole noch?
Ja, ich habe eine Xbox One, das ist im Prinzip so die neueste, eine Switch, also keine Zweier, sondern die Vorgängerversion, eine PlayStation 4. Also es gibt tatsächlich eine größere Anzahl an Konsolen. Ein paar ältere mussten dann in den Keller irgendwann ausweichen. Mhm. Das Einzige, was ich habe, die PlayStation habe ich irgendwann nicht mehr geupdatet, weil es mittlerweile auch einfach nicht mehr so ist, dass dieses Konsolending so exklusiv ist. Früher war das ja eher so, dass man sich dann entscheiden musste, weil bestimmte Spiele hast du sonst nicht gespielt. Ja. Das war auch nicht mehr so.
Nicht mehr so. Und ich meine, wenn man jetzt wirklich keine besonders krassen Ansprüche an Komplexität oder Grafik oder so hat, kannst du halt in der Tat auch dir auf dem Telefon was runterladen und spielen, finde ich. Gibt's ja auch wirklich schöne Sachen.
Ja.
Und hier bei Apple bin ich auch in diesem komischen Games-Ding drin, dass du irgendwie 1,99 pro Monat bezahlst und kannst dir dann immer wieder so Spiele runterladen. Da ist echt viel Schrott dabei. Aber hin und wieder ist da auch, bei Arcade heißt es, glaube ich.
Ja.
Hin und wieder ist da auch was dabei, wo ich so denke, geil, da schließe ich jetzt meinen Game-Controller an, dann spiele ich jetzt Basketball. Und wundere mich dann darüber, wie geil das dann, also wie gut die Grafik mittlerweile ist und dass man das ohne Lag auf deinem eigenen Rechner spielen kann, obwohl der sich voll viele Informationen aus dem Netz holt, während du spielst und so. Finde ich schon krass. Und ja, dafür sind die Konsolen ja auch, deswegen sind die auch nicht mehr so wichtig, weil du mit einem Breitbandanschluss machst, du lässt du halt irgendwelche Server, die richtig große Arbeit machen, die sonst die Konsole machen muss.
Ja, einzige Nachteil ist halt, dass man heute oft durch dieses Games as a Service, wenn irgendwas mit deiner Verbindung nicht stimmt, hast du halt Pech gehabt, ne? Dann spielst du gerade mal nichts.
Ja.
Und dann kannst du deine Brettspiele wieder auspacken.
Ja, ja.
Das war vielleicht auch mal nicht so schlecht. Ich habe bei Berlin, als ich das vorbereitet habe, gedacht so, oh, Berlin und Filme, das ist doch bestimmt ein Riesenthema. Also Riesenthemenkomplex, den müssen wir vielleicht eher klein halten, damit wir das nicht sprengen irgendwie. Aber ich habe dann festgestellt, wenn man so das Stichwort Berlin in die üblichen Streaming-Plattformen haut, kommt gar nicht so viel bei rum, außer unendlich viele Serien, die sich irgendwie mit der Drogenszene beschäftigen oder mit kriminellen Umtrieben, und ich denke, also es gibt nicht so viel neue Sachen. Ich habe mir dann tatsächlich Lola Rent nochmal angeschaut. Was heißt nochmal? Ich hatte den tatsächlich noch nie gesehen.
Echt?
Ja. Hab festgestellt, ich weiß nicht, warum ich den nicht geguckt habe. Irgendwie, das war so ein Hype um den Film. Vielleicht habe ich auch irgendwie gedacht, so, ey, das muss, keine Ahnung, muss nicht.
War das aber 99, Lola Rent oder 98?
98.
Ja.
Ach nee, ich muss nochmal nachgucken auf meinen Zettel. Lola Rent, wo steht's denn?
Ich war auf jeden Fall schon hier. Ja, ich war auf jeden Fall schon hier und das war nämlich das Geile an Lola Rent, dass alle BerlinerInnen oder Leute, die hier gewohnt haben, also mindestens 12 Mal in dem Film gerufen haben, das kann nicht sein! weil die ist ja losgerannt und ist quasi um eine Ecke rumgerannt und die erste Szene war in Charlottenburg und dann ist sie so um die Ecke rum und ist auch so auf Anschluss geschnitten worden, also die gleiche Bewegung und dann ist sie in Charlottenburg um eine Ecke rum und war dann plötzlich in Kreuzberg am Ufer und so. Das war damals auch so ein Phänomen, dass alle sich über Lola Rent-Fehler lustig gemacht haben, die hier wohnen. Aber trotzdem ein starker Film. Ganz eigene Sprache, Bildsprache, in nicht zu Unrecht auch international krass gut besprochen. Tom Tykwer hat da echt gut abgeliefert.
Ja, diese Comic-Einspieler fand ich irgendwie ganz cool, die da zwischendurch hatten. Und also er ist halt auch erstaunlich gut gealtert. Also man kann das tatsächlich noch kurz gucken. Der ist ja auch kurz und knackig, ne? Dadurch, dass er halt diese Sequenzen hat. Ich weiß ja, dass ich mich immer so ein bisschen, dass ich immer so ein bisschen die Augen gerollt habe, weil man so oft gesagt hat, das ist wie so ein Videospiel gebaut. Ich so, das hat Tom Tykwer aber bestimmt sich gedacht. Als ich es geguckt habe, habe ich es verstanden, weil es ist tatsächlich so. Es ist ja ein Quest, den sie hat, wenn du so willst, ne?
Genau.
Kriege diese Kohle zusammen. Und sie hat 3 Anläufe. Ich finde, so einen alten Film, den muss man spoilern dürfen. Aber sie hat 3 Anläufe und sie schafft es erst beim 3. Mal. Es geht, bei den ersten 2 Mal geht es grandios schief. Jeweils, aber mit unterschiedlichen Wegen. Und das erinnert halt hart daran, als wenn du
Schülerin
bist, dann weißt
da
du.
Muss man das doch jetzt vielleicht, das wäre doch jetzt eine gute Idee für die EntwicklerInnen da draußen. Mach doch mal ein Lola Rant 2026 Game. Einfach auch mit der abgedateten Stadt, so, weißt du, ich meine? Ja. Die Quests sind die gleichen, die muss einfach Kohle besorgen, auf die Schnelle. Das fände ich ein super Computerspiel. Auch mit so einer, ich glaube auch, dass in Zeiten wie diesen, in denen ja vollkommen zu Recht über feministische Themen öfter gesprochen wird, wäre auch so ein Spiel mit einer Heldin mit roten Haaren, die durch die Stadt läuft und die Männer rettet, indem sie denen Geld besorgt. Ich glaube, das wäre auch ein ganz guter Plot.
Ja, zumal die meisten Männer in dem Film tatsächlich so ein bisschen doof sind.
Ja, voll.
Also, Mann ist nicht der Hellste. Nee. Ihr Freund, den Moritz Leibreiter spielt. Ja, aber wirklich ganz cooler Film. Wie gesagt, ich finde, den kann man auch ganz gut schauen. Was ich gesehen habe und mir jetzt aber nicht nochmal angeguckt habe, weil ich es echt, also damals schon fand ich das sehr morbide, war halt wie Kinder vom Bahnhof so. Ne? Das hat, glaube ich, schon auch sehr stark eine Wahrnehmung von Berlin irgendwie geprägt damals. Dass alle dachten, meine Güte, da nehmen die 13-Jährigen schon Heroin.
Ja, aber das ist zum Beispiel auch ein Phänomen, das nicht verschwunden ist. Bahnhof Zoo, Kinder vom Bahnhof Zoo gibt's halt einfach immer noch. Ich war damals, als ich frisch in Berlin war, habe ich in der Kantstraße einen Job gehabt, also relativ weit weg von Kreuzberg in Charlottenburg und musste dann immer mit dem Nachtbus quasi nach der Kneipenschicht zurückfahren. Und in meinem Nachtbus saßen immer Teenager-Junkies, immer. Immer 14-, 15-Jährige, die sich darüber unterhalten haben, was der letzte Freier gebracht hat und ob das Heroin heute gut ist oder nicht. Schon sehr spooky, weil es wirklich Kids, das waren wirklich Kids. Und da dachte man auch, krass, also gibt's einfach immer noch. Da hat sich dann, auch nach dem Mauerfall, hat sich die Drogenszene nicht allzu sehr verschoben. Gibt halt hier das Kotti, wo viel los ist. Die haben aber jetzt eine eigene Polizeistation, habe ich das Gefühl, das ist so ein bisschen weniger wild geworden. Aber Bahnhof Zoo ist schon immer noch, wenn du da quasi in die falsche Ecke abbiegst, ist ein bisschen wie in Frankfurt am Hauptbahnhof.
Ja.
Wenn du da einfach rausgehst und sagst, ich muss jetzt zur U-Bahn, dann ist das eigentlich okay. Aber wenn du dich nicht auskennst und läufst in so eine Querstraße rein, denkst du auf einmal so, oha, hier liegen ja nur noch so Leichen auf der Straße.
Das ist in Frankfurt in der Tat nach Corona auch wieder ziemlich wild geworden. So. Das muss man leider sagen. Ne?
Ja.
Einer der berühmtesten Filme mit Berlin-Kontext ist wahrscheinlich Der Himmel über Berlin, Wim Wenders.
Oh, der ist schön. Oh.
Hast du den gesehen? Ich nämlich nicht.
Ja, oh, der ist wirklich...
Ja.
Ja, das ist also, da könnte ich fast schon ein Tränchen der Rührung verdrücken, wenn ich über diesen Film nachdenke, weil da sind auch so tolle Bilder einfach dabei. Und so zwei Typen, die dann irgendwie auf einer Siegessäule stehen und sich auf die Stadt runtergucken und sich überlegen, wem sie jetzt als nächstes helfen und so. Das ist extrem stark. Das ist wirklich ein ganz, ganz schöner Film.
Ja, ich habe kurz überlegt, gucke ich mir den jetzt nochmal an, quasi zur Vorbereitung, habe mich dann dagegen entschieden, weil ich dachte, boah, ich weiß nicht, ob ich das sehen will oder kann. Ich habe dann einfach ganz mies die Handlung bei Wikipedia nachgelesen. Aber ja, dann immer absolut durchgespoilert wird. Es ist sehr melancholisch halt, aber es geht um Menschlichkeit. Das fand ich, glaube ich, kann man als Botschaft wahrscheinlich damit am ehesten mitnehmen.
Ne? Ja.
Was Menschlichkeit halt ausmacht.
Menschlichkeit von Engeln.
Die am Menschen werden wollen, obwohl sie wissen, dass das bedeutet, sie werden halt nicht ewig leben. Aber
es gab ja auch noch diese eine Spionageserie mit dieser einen berühmten Schauspielerin, ich weiß ihren Namen jetzt nicht, die in Berlin gespielt hat. Die hat nämlich dann auch bei mir im Hinterhof, nicht Kate Blanchett, aber so eine ähnliche Person, die so ähnlich aussieht.
Homeland, Claire Danes.
Ja, Homeland, genau. Die hat bei mir im Hinterhof plötzlich gewohnt und ist dann bist du so zum Müll rausbringen, irgendwie rausgegangen, dann stand da so Kate Blanchett im Hof und so, hi, und du so.
Claire Danes.
Ja, genau. Ja, deswegen, ich verwechsel die jetzt einfach weiter. Du musst das im Schnitt, musst du immer Claire Danes reinschneiden. Ja, das ist eigentlich eine Schwäche von mir, SchauspielerInnen-Namen. Wirklich ganz schlecht, richtig schlecht bin ich darum. Auf jeden Fall, wie gesagt, ich bin dann damals zu der Zeit, als das gedreht wurde, bin ich irgendwann in meinen Hof gegangen und stand die dann da und hat auch Müll weggebracht. Und durch das Interview mit anderen NachbarInnen fand ich dann raus, dass die da jetzt wohnt. Für die Dreharbeiten, die in Berlin spielen. Und da ist die auch immer mit so einem fetten Auto morgens abgeholt worden und so. Und war ganz
freundlich. Ich habe alle Staffeln gesehen. Ich fand das
ja, ich nämlich gar nicht. Ich habe das dann nicht. Mir haben die Leute gesagt, ja, hier, guck mal, das ist Homeland. Und so, guck dir das doch mal an. Ich so, ja klar, wenn die jetzt hier bei mir im Hinterhof wohnen, warum nicht? Aber habe ich dann doch nicht gemacht.
Ja. Nee, also glaube ich 5 Staffeln, wenn mich nicht alles täuscht. Das ist ja immer so, wenn man denkt, so, ey, 5 Staffeln, nee, es gibt einfach zu viele Serien für zu wenig Zeit oder so.
Ja.
Aber ich fand es fantastisch. Ich habe das geliebt.
Ja gut, vielleicht.
Teilweise ultra anstrengend, weil sie eine anstrengende Persönlichkeit spielt. Das ist ja aber auch so ein bisschen Claire Danes Ding irgendwie.
Ja.
Aber ich fand es sehr sehenswert.
Ja gut, muss ich vielleicht dem Ganzen nochmal eine Chance geben.
Ich habe tatsächlich einen Film, den ich nicht mehr rausfinde. Also ich habe es irgendwie auch aufgegeben. Ich habe mal einen Berlin-Film gesehen, der so episodenartig erzählt hat von verschiedenen Menschen, die eigentlich als Ziel die Love Parade haben. zum Aha. Beispiel so ein paar junge Engländer, da ist der Running Gag, dass sie sich ständig verfahren, die kommen nämlich mit dem Auto aus England ja. und sind völlig verzweifelt und irgendwann sagt dann, guckt dann einer auf ein Schild, guckt hoch, meint so, oh, I think we're close. Buxtehude, that's right next to Berlin.
Buxtehude.
Buxtehude. Das ist, und dann, aber es ist auch sehr melancholisch, geht auch nochmal um das Thema AIDS und so weiter und auch Drogen und so, das total schöner Film, der sehr an einem dran bleibt, irgendwie hängen bleibt. Ja. Ich finde nicht mehr raus, wie dieser Film heißt. Ich habe es aufgegeben. Bei Berlin Calling ist es nicht. Er ja, ist auch okay, kein Episodenfilm.
Das ist ja nochmal was anderes, ja.
Ja, vielleicht findet das mal irgendwann eine KI raus oder so, aber ich rede ungern mit KIs, habe ich festgestellt.
Ich auch, also wirklich. Also dann ja, auch, ich bin auch mittlerweile der Überzeugung, dass ich rausfinde, wenn so eine Mail mich erreicht, ob die mit KI optimiert worden ist. Das geht mir so auf und sagt, dann schreib doch einmal, das muss schnell gehen, du Arsch. Anstatt dann irgendwie der KI zu sagen, hier ist der Satz, das muss schnell gehen, du Arsch, mach den mal einen freundlicher. Dann kommt da irgendein Scheiß bei raus, wirklich. Und also auch was jetzt mit der Musik und der KI und der Musik passiert, auch FilmemacherInnen, die haben auch, das ist eine neue Herausforderung. Ich habe jetzt dieses Jahr beim EFM, das passt ja gut zum Filmthema, beim European Film Market, das ist die Messe von der Berlinale, ja. Da habe ich Fotos gemacht. Da war ich halt anderthalb Wochen quasi beauftragt damit, diese Leute da alle abzufotografieren, die da in den Panels sitzen, die Preise bekommen, die ihre neuesten Filme vorstellen und so. Und das war sehr, sehr interessant. Wo wollte ich jetzt eigentlich drauf hinaus? Das ist eine gute Frage, oder?
Fotografien und KI.
Ach so, genau. Da gab es während dieses EFMs gab es dann halt auch extrem viele Vorträge zum Thema Filme machen und KI, die dann auch so ganz unkritisch besucht und aufgenommen worden sind. Also es gibt zum Beispiel auch so KIs, wo du sagst, hier, meine Idee ist dies und das, und dann macht die KI dir da ein Storyboard draus für die erste Folge, so ungefähr. Und dann kannst du da natürlich noch so ein bisschen drin rumscripten und doktoren. Aber das ist auch sowas, wo man sich denkt, uiuiuiui, ob das nochmal so richtig gut wird für dieses Feld der Kunst. Ich meine, in der Fotografie ist ja auch, also wie gesagt, ich war da als Fotograf angestellt, da kann man sich ja fast schon drüber freuen, dass sie das nicht alles mit KI machen heutzutage und irgendwelchen und einfach behaupten, dass das Fotos von der Messe seien, die man da im Internet sieht. Das ist ja auch wirklich immer schwieriger, das von echten Fotos zu unterscheiden. Also das ist schon krass, was da so abgeht. Und ich glaube auch im Filmbereich werden sich da einige noch umgucken, also auch gerade so Leute, die sich dann mit CGI oder so, die sich darauf spezialisiert haben, mit Computer-Generated Imagery, da so eine Szene reinzuzaubern in so einen Film. Das machen jetzt unter Umständen Leute mit einem Prompt. Ja, ist ja. Traurig, aber wahr.
Ja, jetzt müssen alle Leute lernen, was ein Prompt ist. Früher hatte man einfach gesagt, ja, du hast deine Frage war scheiße gestellt.
Ja.
So, ja, das ist ein Prompt.
Ja, nee, und was mich dann auch richtig nervt, sind dann irgendwelche Leute, die bei LinkedIn so ein Foto generiert haben mit KI und die auch sozusagen in so einem Marketingbereich sind, die diese Fotos auch nutzen, sozusagen, ist ja auch, sollen die machen, ja. Aber dann machen die ein Foto, laden das hoch und sagen, ja, hier, das habe ich mit KI gemacht. So, ja, das ist schon mal der erste Punkt, wo ich sage, dann brauchst du ja nicht stolz drauf sein. So, das hätte also jeder gekonnt. So, und dann schreiben die noch drunter, wer genauso ein schönes Foto machen will, der schickt mir jetzt eine Direktnachricht oder der kommentiert prompt. Und dann kriegt er von mir den Prompt geschickt, wie ich das Foto gemacht habe. Also noch nicht mal den Step kannst du alleine kreativ machen, dass du einen Prompt schreibst oder was. Selbst das musst du dir abholen. Das finde ich mittlerweile echt fast schon lächerlich. Ich habe auch letztens ein Video gesehen, das fand ich auch süß. So von wegen, so werden wir so Behind-the-Scenes-Videos aus Musikstudios werden 2030 nicht mehr so aussehen, dass da so eine Band ist und die singen und dann sagen, ja, das war der beste Take. Sondern man sieht halt in dem Behind-the-Scenes-Video von einer Musikproduktion aus dem Jahr 2035, sieht man halt einen Typ am Mikrofon, der so sagt so, write a song about a girl named Emily with a blue palinder and a much love for animals. Und dann sagt der Producer so, nee, das kannst du besser. Und dann sagt er so, write a song about a girl named Emily. Und dann sagt der Producer so, ja, der war's, den nehmen wir. So.
Gruselige Vorstellung. Ja. Also ich bin wirklich die Letzte, die irgendwie technologiefeindlich wäre. Ich war lang genug in einem Technikmagazin und so, aber es ist schon im Moment ultra anstrengend, weil es irgendwie nicht so eine, es gibt keine so eine Konsolidierung so. Ich habe ja überhaupt nichts damit dagegen, wenn man Technik nutzt, wenn sie irgendwo hilft oder so. Aber das muss irgendwie Grenzen haben. Und außerdem sehe ich halt bei den, um darauf zurückzukommen, wenn ich irgendwelche Fragen stelle, an welche KI auch immer, dass die es oft auch nicht weiß. Oder wenn ich dann, ich stelle ja auch Fragen, wenn ich unsicher bin und es anders über Suchmaschine nicht rausfinden kann, dann habe ich einfach schon gesagt, okay, das ist meine Problemstellung. Ich hau das jetzt mal in die KI. Dann gibt die eine Antwort, von der ich schon weiß, die ist wahrscheinlich falsch.
Sortiert, ja.
Dann frage ich nach und sage, Entschuldigung, aber das ist doch, Entschuldigung, sage ich dann zur KI, Ja. Das stimmt.
Auch richtig so, weil dann die merken sich das. Ne?
Und dann sagt die KI, stimmt, du hast recht, Folgendes. Und dann denkst du, dann sag das doch nicht, wenn du mir hinterher recht gibst. Was ist denn das für eine devote, schwachsinnige Haltung?
Ja, aber da musst du dich zurückhalten. Das ist auch eine geile Theorie, finde ich. Dass Leute jetzt sagen, ja, ich bin immer super freundlich zu meiner KI, weil dann merkt sie sich das. Und wenn sie dann die Menschheit übernehmen, dann verschonen die mich. Deswegen sage ich immer Bitte und Danke zu ChatGPT.
Ja, also ich finde, wenn man Terminator schaut, dann weiß man, dass KI zum Scheitern verurteilt ist.
Wie du schon richtig gesagt hast, wenn es darum geht, irgendwie, weil das ist ja ein Wahrscheinlichkeitsding und große Datenmengen werden durchforstet und so. Wenn es dann darum geht, irgendwie mit einem Foto von so einer kleinen Geschwulst auf deiner Haut rauszufinden, ob es Hautkrebs ist oder nicht, innerhalb von Sekunden, anstatt dass es Monate dauert und so, natürlich, super geil.
Ja.
Aber dann, ich meine, das andere Extrem ist ja dann auch so eine Geschichte mit Fernandes und Ulmen und so, dass du das irgendwie auch mit 3 Klicks, auch als jemand, der gar keine Ahnung davon hat, kannst du theoretisch so Fake-Porns machen von anderen Leuten, wobei jetzt da hat er ja schon gesagt, genau das war es eben nicht, sondern er hätte diese virtuellen Gespräche geführt und so, aber es ist ja völlig egal. Was ich sagen will, ist, dass KI in der Tat so unreguliert auch einen riesen Schaden anrichten kann gesellschaftlich. Mhm. Ja? Und auch diese ganzen KI-generierten Songs, die jetzt auf TikTok so von wegen, ich bin ein Patriot, wo du auch schon, du merkst halt auch, das Lied ist so dumm, dass kein Sänger der Welt, nicht mal ein richtig rechter Vollidiot, hätte diesen Text gesungen. Aber als KI wird es dann rausgehauen und dann geht es dann auf TikTok rum und dann kommen aus Russland irgendwie zigfach blaue Herzen. Und dann denkst du dir auch so, Alter, also, und dann gibt's aber dann Leute, die fallen natürlich drauf rein, die landen dann da und sagen, ja, guck mal, das Lied ist ja voll beliebt so hier bei TikTok, alle lieben's. Also erstens ist das Lied existiert gar nicht wirklich, ist AI. Und zweitens sind die blauen Herzen alle irgendwelche Bots. Und da merkst du aber, wie krass das dann die Gesellschaft verändern kann, wenn du dann ständig da abhängst auf so einer Plattform, denkst du ja auch, oh, ja, ich glaube, jetzt haben die blauen Herzen gewonnen, vielleicht muss ich nochmal meine Position überdenken oder so, ne, als jemand, der ja dann nicht so gefestigt ist wie wir jetzt vielleicht oder auch noch jünger, ne, als Teenie. Also da bin ich echt sehr skeptisch, dass wir da was Gutes noch draus machen können aus diesem angeblich kreativen Part der KI. Das ist
ja schwierig. Man darf ja auch nicht vergessen, dass das einfach auch energietechnisch eine Vollkatastrophe ist. Ne? Also das Wasser gerne verdrängt. Und das habe ich jetzt ich war auf so einem Medienfestival vor einigen Wochen, wo ein sehr lustiger Abend damit endete, dass Leute KI-Fails vorgestellt haben, einfach auch mal zu zeigen, wo was einfach grandios nicht funktioniert hat.
Ja.
Und da sagte auch jemand, man darf nicht vergessen, dass im Moment irgendwie 90% von all diesen KI-Unternehmen gar kein Geld verdienen damit. Da wird irre viel Kohle verbrannt. Ist sonst kein Zufall, dass so Firmen wie Meta, die sehr viel auf viele technologische Neuerungen gesetzt haben, vor allen Dingen Geld verbrannt haben. Es ist kein Zufall, dass die jetzt irre viele Leute entlassen. Also die rechtfertigen das wiederum damit, das könnte ja KI machen. I doubt it.
Ja, also ja.
Naja. Egal, wir sind total vom Thema Berlin weggekommen.
Ja,
ist ja auch nicht schlimm.
Ja.
Wir sind, ich würde sagen, zumindest auf meinem Zettel, auf meinem Skript sind wir mehr oder weniger durch. Wir wären bei dem Punkt.
Vielleicht noch zum Thema Film würde ich einmal noch den Leuten empfehlen,
bitte,
zur Berlinale hierher zu kommen, weil die Berlinale ist wirklich ein starkes Filmfestival, das ja auch offen ist für Publikum. Da kann man sich für ein paar Dollar ein Ticket holen und einen Film angucken, den man vielleicht nie wieder im Kino sieht, weil er hier keinen Vertrieb kriegt oder weil er zu arty ist oder keine Ahnung. Und also ich war ja auch im EFM als Fotograf unterwegs, das ist die Messe hinten dran, wo dann die FilmemacherInnen sich auch nochmal treffen. Das war natürlich auch sehr interessant, aber auch auf dem Festival selber trifft man ja ständig RepräsentantInnen dieser Gewerke und die dann auch auf der Bühne stehen und nochmal erklären, wie sie Kamera gemacht haben und so. Das ist ein ganz anderes, ganz spezielles Kinoerlebnis und wirklich auch was Berlin dann doch wieder sexy macht. Reich, aber sexy. Die Berlinale ist toll, wirklich. Also das nochmal zum Thema Film als Abschluss. Diese Filmszene hier, die Leute, die Filme machen und drehen und Produktionsfirmen, gibt's hier wirklich auch immer noch wie Sand am Meer. Das funktioniert auch immer noch gut. Aber wie gesagt, wenn man mal Zeit hat im Februar und irgendwie Bock hat, sich die kalten Tage in so einem verdunkelten Raum um die Ohren zu schlagen, dann unbedingt zur Berlinale kommen. Ganz, ganz tolles Festival.
Schöner Tipp. Man braucht nur rechtzeitig ein bezahlbares Hotelzimmer quasi.
Richtig.
Eine bezahlbare Unterkunft.
Ja.
Im Prinzip hast du, ich weiß nicht, der nächste Punkt oder der letzte Punkt hier auf der Liste wäre ja eigentlich die Empfehlungen. Da hast du jetzt schon eine ausgesprochen, aber du kannst natürlich noch eine abgeben, wenn du möchtest. Ich habe ja gesagt, irgendwie eine Empfehlung zum Thema Berlin kann natürlich alles Mögliche sein. Ein besonderer Ort, wo du sagen würdest, geht da hin. Oder vielleicht ein Ort, wo du sagst, geht auf keinen Fall hin. Totally overrated, keine Ahnung.
Ach so, ja. Nee, ja. Also da totally overrated. Das muss ja jeder für sich selber rausfinden.
Ja.
Ich finde, die Berlinale ist wirklich eine Reise wert. Es gibt natürlich auch die Kieze, die, seitdem ich hierher gezogen bin, eine meiner Lieblingskieze sind, Friedrichshain-Kreuzberg und so. Da gibt es dann halt auch eine große alternative Szene. Viele auch dann immer noch bezahlbare Bars und Clubs. Und was natürlich auch ein Hammer ist für Leute, die es noch nicht gesehen haben, ist das Tempelhofer Feld. Da muss man ja auch Angst haben, dass es dann doch irgendwie bebaut wird, weil es immer wieder dann Initiativen gibt, diesen Volksentscheid wieder zu kippen, den die BerlinerInnen ja vor einigen Jahren getroffen haben, zu sagen, wir wollen, dass es frei bleibt. Und also dieses freie Feld mitten in der Stadt ist wirklich immer wieder, ich war ja auch schon hunderte Male mittlerweile, aber jedes Mal, wenn ich da mal so ein halbes Jahr oder ein Jahr nicht war und gehe auf dieses Feld drauf, denke ich mir wieder, boah, ist das geil. Du bist mitten in der Stadt, du kannst quasi das nächste Gebäude nicht sehen, weil es so weit weg ist, weil dieser Platz da so groß ist. Es gibt so geschützte Felder für die Vögel, die da brüten und so, und du kriegst es auch mit. Es sind echt viele verschiedene Vogelarten unterwegs. Und also für mich ist ja als Mann der Musik vor allem eben die Geräuschkulisse so wichtig. Du hast da, weil da fährt ja auch eine Autobahn vorbei auf einer Seite, aber das ist auch ganz weit weg, wenn du an der richtigen Ecke vom Tempelhofer Feld stehst. Und du hast da manchmal wirklich so eine akustische und optische Illusion, dass du irgendwo in der Nähe vom Meer bist, weil es rauscht so ein ganz bisschen und ist alles so weit. Und manchmal, wenn dann nicht ganz so viel los ist, weil nicht Sonntag ist und Sommer, dann ist irgendwie das nächste Männchen, das du siehst, so klein wie der Fingernagel von deinem kleinen Finger, also ganz weit weg. Und das zu haben in einer Riesenstadt wie Berlin, das ist unschlagbar. Und das ist auch, glaube ich, was dann für jemanden, der nicht so häufig hier in Berlin ist, ganz interessant sein könnte, weil die Stadt ja auch, gibt ja auch das Paris-Syndrom und so, gibt es bestimmt auch für Berlin, dass die Leute dann so durchdrehen, weil es zu viel Input ist, zu viel Einflüsse, zu viel Eindrücke, wollte ich sagen. Und dann da mal aufs Tempelhofer Feld mit einer Picknickdecke, dann bist du wieder extrem gechillt.
Ja, also schön, ich war tatsächlich auch noch nicht da. Ich war ja nun auch schon oft genug in Berlin, aber das ist tatsächlich ein Ort, der mir fehlt. Aber finde ich einen guten Tipp.
Ja. Und Hamburger Bahnhof noch für zeitgenössische Kunst, einfach auch immer wieder geil, was da so. Also Gerhard Richter und so ist da so fest installiert, das ist ja auch schon mal ganz interessant, aber da gibt es auch viele wechselnde Ausstellungen mit zeitgenössischer Kunst, die sehr interessant sind, und das ist auch ein tolles Gebäude, Hamburger Bahnhof. Ist auch direkt gegenüber vom Hauptbahnhof, dann kann man gleich aufstehen und aussteigen, ja, da kann man da ins Museum gehen. Das ist auch noch eine Empfehlung vielleicht.
Ja, Gerhard Richter, wo du sagtest, ich verwechsel so oft Schauspielerin, ich hab auch eine Folge über Kunst gemacht, die ich ja an der Stelle auch gerne nochmal empfehle. Und da reden wir auch über Gerhard Richter, weil das ja der teuerste lebende Künstler aktuell ist, den ich hartnäckig über den ganzen Podcast Jörg Richter nenne.
Ah, geil. Richtig so.
Das habe ich dann nachträglich zwar korrigiert, aber ich weiß ja, meine Gesprächspartnerin hat mich auch, ich habe das offenbar mit also so viel Überzeugung vorgetragen, dass es auch keiner reingekräht ist und gesagt hat, Entschuldigung. Der heißt nicht Jörg.
Ja, das kommt aber von einem überzeugenden Vortrag.
Jörg, wo ist der Unterschied? Ich bitte euch.
Nee, aber wenn du das so richtig überzeugend vorträgst, kann ich mir voll vorstellen, dass es bei mir auch auslösen würde, dass ich mich selber frage, hast du den Namen Gerhard richtig abgespeichert? Heißt der nicht vielleicht wirklich Jörg? Weißt du, wenn das Gegenüber so ganz überzeugt ist, dann zweifelt man ja vielleicht auch kurz an sich selber.
Ja, ja. Gut. Dann würde ich mal sagen, lass uns diese Runde hier beschließen.
Sehr gerne.
Das hat viel Spaß gemacht. Vielen Dank,
dass du
dir Zeit genommen hast.
Sehr gerne.
Ich könnte theoretisch natürlich hier auch noch eine Empfehlung abgeben, aber im Grunde genommen habe ich, glaube ich, ein paar schon geliefert. Ich würde sagen, Computerspielemuseum ist auch ein super Spot, in Berlin hinzugehen. Ansonsten empfehle ich natürlich an dieser Stelle auch nochmal, du hast es kurz angesprochen, euren Podcast, das Goldstückli.
Gerne.
Made in Berlin, sozusagen.
Yes. Ja. 6 neue Songs.
Von 2 Zugezogene.
Ja.
Aber das ist ja egal.
Ja, 6 neue Songs jede Woche für die Leute, die Orientierung brauchen in diesem Dickicht von neuer Musik, die es jede Woche gibt. Wir sortieren eben auch AI-Mucke aus zum Beispiel und sorgen dafür, dass ihr jede Woche 6 neue Lieder habt. Das Ganze wird aufgezeichnet, das ist vielleicht auch noch ein Tipp, hier in der Goldgalerie, wo ich mich auch gerade befinde. Das ist ein Raum, den wir uns teilen mit einem Kurator, Jan Kage. Und der macht hier auch immer wechselnde Ausstellungen, Friedelstraße 29 in Neukölln. Ist sehr interessant. Gerade fängt vorne Simon Mulan, der macht so Arbeiten, die sich mit Textil beschäftigen. Der hat zum Beispiel aus Blaumännern ganz großformatige Textilarbeiten für die Wände gemacht, weil er sich eben auch mit Handwerk gerne auseinandersetzt. Die Ausstellung, die hier jetzt noch für einen Monat auch zu sehen sein wird, heißt Success. Und da hat er eben nicht mit Blaumännern gearbeitet, sondern mit dem feinsten Zwirn, den er finden konnte. Mit Zwirn, der sonst nur diesen Managern vorbehalten ist. Und hat daraus eben so flächige Arbeiten gemacht, die dann zum Teil den Aktienkurs der letzten Monate abbilden oder auch den Erfolgskurs des Künstlers, sehr, sehr witzige, auch humorvolle Arbeiten. Kann man mal vorbeikommen, wenn man da jetzt nochmal Zeit hat.
Unbedingt. Ich verlinke das natürlich in den Shownotes hinten raus und das wird alles, hier geht nichts verloren.
Sehr schön. Passt.
Okay, dann würde ich jetzt an dieser Stelle mal auf Stopp drücken.
Super.
So, liebe Menschen, da bin ich nochmal mit einem kurzen, knackigen Schlusskommentar. Denn, ich sag mal so, viel habe ich schlicht nicht zu ergänzen. Wenn ihr Fragen habt oder Feedback loswerden wollt, meldet euch über eine der Plattformen, auf denen ich zu finden bin. Siehe Shownotes. In selbigen findet ihr wie immer auch die Links zu den wichtigsten Quellen, zu den Filmen, Games, Orten, MusikerInnen und was wir sonst noch so angesprochen haben. Und jetzt sage ich, was ich immer am Ende sage. Ich hoffe, euch hat auch diese Folge wieder gut unterhalten, informiert und inspiriert. Bis bald!